Wir sind Daniel,
Sascha
und Thorsten.
Und wir sind die Apfelnerds.
Herzlich willkommen zu Folge 67 der Apfelnerds.
Hallo zusammen.
Guten Abend.
Ja, nach leider, abgesehen von der Sonderfolge letzte Woche, leider bedingt eine lange Pause wegen der Unwetter. Das hatten wir ja letztes Mal schon erklärt. Jetzt sind wir wieder da, haben Themen ohne Ende. Ja, es gab Stau, es gab ja Themenstau in der Zeit, also Themen. Ja.
Die Folge wird sehr lang.
Ja, genau, also das wird wieder so ein Afterburner. Deswegen zeichnen wir heute auch freitags auf. Nein, das ist nicht wirklich der Grund wahrscheinlich. Also das war ja mehr meine terminlichen Probleme, weil ich
schadet aber habe. Trotzdem nicht jetzt in diesem Fall, weil kann es ein bisschen später werden im Zweifelsfall.
Ja. Also falls einer anfängt zu schnarchen, dann bin ich das, weil, weil die letzten Nächte sehr kurz waren, aber nein, Quatsch, das passiert natürlich nicht. Dafür sind unsere Themen auch viel zu interessant. Da kann man gar nicht bei einschlafen.
Hier, wo du gerade davon sprichst, lass uns doch gleich einsteigen.
Ja, genau. Apple stellt sein MagSafe Batteriepack vor. Das iPhone. Also das war ja lang gerumort, ne? Also es war ja wirklich, wie oft haben wir das schon hinter verschlossenen Türen gehört oder durch die Blume, dass da was kommt und alle haben schon was rausgebracht mit MagSafe und Apple.
Ja, nicht. Endlich, ne? Kann man in dem Sinne sagen. Es hat ja, mein Gott, wir sind ja schon im August, wir haben ja zehn Monate rum, seitdem das Gerät gekommen ist und jetzt kommen sie erst mit dem Akkupack um die Ecke. Ne? Also in dem Sinne ist schon ein bisschen spät, komisch, aber natürlich Vorteil Nummer eins, was natürlich auch gleich bei Twitter sehr laut kolportiert worden ist, das ist auch fürs nächste Gerät noch zu gebrauchen. Das war ja bisher nie.
Das stimmt, das ist richtig. Aber das können ja die anderen MagSafe-Akkus auch, die es schon gab.
Genau, natürlich.
Also trotzdem, also das, was mich so irritiert, ist ja, wenn ich mir so einen Anschluss überlege, MagSafe, Apple wusste das ja mit Sicherheit schon was länger, dann bringe ich doch so ein Zubehör vor den Drittanbietern. Also das war den Zeitpunkt finde ich ein bisschen fraglich, aber gut, geschenkt.
Also besonders, da sie auch eigentlich keine Innovation gemacht haben. Ne? Also im Prinzip haben sie einfach nur die Software genommen, die sie vorher schon hatten. Also auf dem iPhone meine ich jetzt. Ne? Also die Ladekontrolllösung, dass du das hinten dran klemmst und es lädt von alleine, wenn es laden muss. Also das macht das jetzt hier in diesem Fall auch wieder. Und das ist halt eben ja einfach nur jetzt per Key Charger angeschlossen und oder halt, sagen wir halt eben MagSafe, ne? Und macht halt eben dann da jetzt ein bisschen Action drüber. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das so wahnsinnig lange gebraucht hat, das zu produktifizieren. Außer da also, ist wieder
das,
irgendwas.
Das habe ich halt auch nicht verstanden, ne? Also, weil im Grunde ist es halt ein MagSafe Charger, ne? Es hängt ja nur ein Akku dran. Also technisch gesehen ist das ja auch nur, ich sag mal, der Charger, den sie schon hatten, dann das Kabel geht halt nicht an den Netzteil, sondern an den Akku. Viel mehr ist da ja jetzt nicht.
Es ist Akku im Prinzip eigentlich ein Charger mit Akku. Also da können wir gleich schon mal drüber sprechen. Sie haben da nämlich tatsächlich ein bisschen Trickserei gemacht. Also es gibt jetzt einen Lightning-Stecker am Akku. Damit kann man das zum Beispiel separat aufladen, indem man es halt eben einfach ans Ladegerät ansteckt und liegen lässt, also jetzt nicht das Phone dran hat. Man kann aber auch, wenn die miteinander verbunden sind, in beide Richtungen, und das ist jetzt auch tatsächlich neu, jeweils das andere Gerät mitladen. Das heißt, du kannst das Akkupack anschließen, wenn es am iPhone dran ist und es lädt dann das iPhone mit. Aber es geht auch andersrum. Du kannst das iPhone laden und das Akkupack mitladen. Also tatsächlich Reverse Charging. Das hätten wir jetzt auch nicht gedacht, dass das in der existierenden Hardware drin ist, oder?
Nee, das ist auf jeden Fall mal geil.
Ja, das ist ein großer Unterschied zu dem Anker. Ich habe den Anker vor 3 Wochen oder was bestellt oder so. Ne, der ist super, einwandfrei, also für mein Mini perfekt. Läuft, habe ich schon oft benutzt. Ja, und der Preis ist halt deutlich preiswerter. Ne? Also es war um die 40 Euro. Und das Apple MagSafe Battery Pack liegt jetzt bei 109 Euro. Und das ist schon
stabil, eine Hausnummer. Ne? Genau. Ja, und das finde ich auch sehr, sehr stabil. Also ich habe auch erst gedacht, naja gut, Apple-Preis, ne? Und die anderen waren ja auch nicht günstig. Ich glaube, die Cases haben 149 Euro gekostet, ne? Aber Daniel hatte dann einen sehr guten Einwand gebracht, den ich natürlich in der Schnelle meiner auf urteilsmäßigen Fahrt nicht berücksichtigt habe, dass die Cases ja zusätzlich halt einen Case hatten. Also du hast ja zusätzlich den Schutz gehabt. Ne? Ja. Und wie jeder weiß, ja, Apple Cases sind ja jetzt auch nicht gerade günstig. Ne? Also 50 Euro, glaube ich, für die Silikon, wenn ich mich nicht ganz vertue. Ne? Und 69 ja. oder so was für, oder 79 für die Lederhüllen, zumindest für das Max. Ne, die kannst du ja dann da nochmal abziehen. So, und das ist da jetzt nicht mehr. Du hast keinen Schutz mehr, du hast nur noch den blöden Akku.
Aber das war kein Renner, ne, dieser Charger mit
ja,
also Schutzhülle. Also ich
muss zugeben,
kenne einen einzigen, der ihn gekauft hat.
Okay. Ich habe ihn auch nie auf freier Wildbahn gesehen. Also ich habe den immer nur von anderen Technik-Nerds mal gehört, aber
also auf Konferenzen oder so habe ich den schon immer wieder mal gesehen, doch. Also da lohnt sich das ja auch. Wofür brauchst du den sonst im Alltag? Das ist immer so die erste Frage. Aber was ich noch gesagt haben wollte, ist, ich fand den Preis, ne, also wir hatten ja gerade gesagt hier, der Hüllenpreis muss er da noch mit einrechnen. Apple addiert das ja dann immer zusammen. Ne? So Charger mit Akku, also Akkupack Huni, Hülle 50, Preis 150. Ne? So, und ja, dann ist total egal, was die anderen Akkupacks kosten oder so. Ne? Das ist denen total egal. Und ne, die vorherigen Hüllen mit Akku fand ich schon brutal teuer, habe ich mir nicht gekauft, obwohl ich ein sehr großer Fan von Akkupacks bin. In der nächsten Zeit noch viel mehr, da kommen wir aber dann noch mal wieder drauf. Aber das war mir schon immer viel zu teuer. Ne? Vor allen Dingen auch diese Inconvenience, dann immer diese Hülle da ab und wieder anbasteln zu müssen. In dem Sinne finde ich jetzt diese Idee mit dem MagSafe Battery Pack ja super. Deswegen habe ich ja auch den von Anker gekauft, ja, und auch empfohlen. Ja? Das, was Thorsten eben meinte. Und letzten Endes ist diese Idee, das da hinten drauf machen zu können, viel besser als diese Hülle. Ne, das voneinander gelöst zu haben, von der Idee. Ja. Aber diese 100 Euro für dieses Akkupack, das ist brutal immer noch, finde ich. Also wenn man darüber nachdenkt, ne, dass dieses Anker-Akkupack 40 Euro kostet, und das fand ich schon teuer, weil viele andere Akkupacks in dieser Leistungsklasse, das Anker ist ja jetzt nicht ein riesengroßes Akkupack, die sind ja deutlich günstiger. Man kriegt ja so für 20 Euro schon richtig gute Akkupacks. Externe, jetzt mit Kabel oder so. So 20, 30 Euro, da hast du schon richtig dicke Fette. Und wenn die dann also 40 Euro kosten und nur einen Bruchteil von der Leistung haben, dann kannst du ja schon sagen, hätten sie was größer machen können oder so für den Preis. Aber jetzt im Vergleich zu den 109 Euro, die Apple jetzt dafür abrufen möchte, nee, da kaufe ich mir lieber 3 von Anker für.
Ne? Ja, also es ist wirklich. Ja,
ich finde es auch sehr, sehr stabil mal wieder.
Viel zu viel.
Und vor allem kann es ja auch nicht besonders was.
Also ja, jetzt deswegen. Außer dieser Ladespielerei. Ne? Also kommen wir vielleicht mal gerade noch so zu ein, zwei Details. Also wir haben hier noch aufgeschrieben, lädt selbst mit 15 Watt Minimum. Also 15 Watt braucht es wohl, um auch laden zu können. Das ist dann diese Schiene, die 5 Volt 3 Ampere oder 9 Volt 3 Ampere macht. Also so diese Lader, die ab 20 Watt losgehen. 15 würden ausreichen dann für die 5 Volt Schiene. Also bei Apple-Netzteilen gesprochen, müsste man das 20-Watt-Netzteil benutzen, um damit aufladen zu können. Bei dem 20-Watt-Netzteil wären dann aber 5 Watt Platz für jeweils das andere Gerät. Also um dann 5 Watt durchzureichen, während das Akkupack aufgeladen wird ans iPhone. Und andersrum, vermute ich mal, werden sie auch nicht mehr als 5 Watt dann durchreichen, weil ich mal vermuten würde, dass das sehr schnell thermisch Probleme macht. Wir kennen das ja schon von den iPhones und dem MagSafe Puck, dass der schon relativ schnell anfängt zu drosseln. Und wenn du da jetzt auch noch ein warm werdendes Akkupack hinten drauf packst, ne, also wo beide Seiten warm werden, dann kommst du halt eben schnell in einen Bereich, wo es kritisch wird. Also da wäre ich auch mal gespannt, noch zu sehen, wie sich das dann in der Praxis verhält, wenn du das dann am Laden bist, über diesen Weg und so. Aber ja, wie gesagt, finde ich jetzt gar nicht so wahnsinnig spannend. spannend, außer dass es jetzt technisch umgesetzt worden ist, dass Reverse Charging drin ist, weil typischerweise, das habe ich ja jetzt mit dem Anker-Akkupack auch schon praktiziert, du nimmst das halt eben runter, steckst es an, ja, und irgendwann später steckst es halt eben ab und machst es wieder dran. Das ist so mein Haupt-Use-Case. Ich weiß nicht, wann das wirklich ein echter Use-Case ist, dass man über Nacht zum Beispiel wäre eine Möglichkeit, dann irgendwie jetzt das Akkupack und das Telefon mit nur einem Ladegerät aufladen muss und nichts anderes zur Verfügung hat. Okay, klar, im Hotel könnte das jetzt irgendwie interessant sein oder so, ja, könnte ich nachvollziehen. Ja gut, aber dafür kann ich dann auch sehr empfehlen, habe ich im Dezember schon mal gepickt, Dual-USB-C-Netzteile. Ne? Wo man dann so zwei USB-C-Sachen dran klemmen kann, dann hast du da auch kein Problem mehr mit. Und man kann auch noch ein iPad aufladen oder sowas oder ein MacBook oder was man sonst so mit sich rumschleppt.
Oh ja, großartig. Also USB-C-Netzteile sowieso, ne? Immer. Ja,
genau.
Toll.
Ja,
grundsätzlich. Ja.
Ja gut, also wie gesagt, wer das haben möchte, also gibt es natürlich wieder nur in Anführungsstrichen in klassischem Apple-Weiß. Ne, der eine, der auf Twitter schrieb so, ja super, kann man dann in Zukunft auch für die folgenden Jahre verwenden, dann antwortete gleich jemand drauf, ja toll, das sieht halt eben nach einem Jahr gleich aus wie Hund, dann wird es auch wieder ein neues. Ja, also Apple weiß dann auch schon, wie sie das dann machen.
Ja, ja,
die Leute dann,
die sind nicht blöd, ne?
Nächstes Jahr kommt das dann in allen Farben.
Ja, das, gut. Das wäre natürlich ähnlich wie bei den iMacs, die ich übrigens gestern Nacht noch mal gesehen habe, bei schlechter Beleuchtung, wenigstens im Apple Store, bin ich dran vorbeigedackelt. Waren immer noch nicht schöner, auch nicht beim schlechten Licht.
Mhm.
Also.
Ja, ich habe jetzt irgendwie im Elektronikfachmarkt irgendwie eine Apple-Ecke gesehen, da habe ich ihn noch mal angeschaut. Ist immer noch so komisch wie das letzte Mal, als ich ihn mehr angesehen habe. Hm.
Naja, anderes Thema.
Genau, Max kommen wir später zu. Ja, also, was hatten wir gesagt? Ich glaube, jetzt haben wir soweit alles durch. Ja gut, über den Preis haben wir auch schon zu Genüge geschimpft. Also wer sich das kaufen möchte, ist bestimmt jetzt eine gute Sache. Ne? Also schlecht ist das bestimmt nicht. Auch, dass es schön per Software integriert ist. Der Akkustand wird ja vom Betriebssystem mit angezeigt und diese Geschichten, das kriegt man natürlich von Anker nicht. Ne? Da muss man dann halt eben eine Taste drücken und diese LEDs ablesen da. Aber ja, also ich kann an der Stelle nur nochmal wiederholen, ich würde eher so einen Anker-Akkupack kaufen. Klar, da lädt man dann nur mit 5 Watt mit, aber das reicht dann auch, um das Gerät anzubehalten und da den Strom übertragen zu bekommen. Das Schöne an dem Anker-Akkupack ist dann, dass man das auch einfach per USB-C auf Lightning-Kabel, das hat ja jetzt einen USB-C-Anschluss, dann auch ohne G-Charger verwenden kann, also andere Sachen aufladen oder das iPhone ohne Verluste aufladen. Wohlgemerkt, über den G-Charger hat man ja auch bis zu 50% Verluste. Das muss man auch nochmal verinnerlichen. Und in dem Sinne finde ich also diese Möglichkeit, da auch noch kabelgebunden mit laden zu können, sogar etwas faszinierender noch als das, was Apple jetzt hier macht. Was wir vergessen haben, ist, das Apple-Akkupack ist 11 Wattstunden. Ja, es wurde sehr viel von dem Milliampere-Stunden-Wert gesprochen. Was in diesem Fall sehr irritierend ist, so wie immer, wenn bei Akkupacks von Milliampere-Stunden gesprochen wird, weil Milliampere-Stunden nur im Verhältnis zur Spannung irgendwie interessant sind. Ja? Ohmsches Gesetz und so, nur mal so als Hint. Ja? Also der kennen jetzt die Leute, die
Techniker nochmal zum Nachrechnen, bitte.
Genau, ne? So, und letzten Endes, also in dem Fall ist das jetzt hier der Leistungssatz, das ist gar nicht Ohmsches Gesetz, aber geht in die Richtung. So, und in diesem Fall hat dieser Akku nämlich 7,62 Volt, weil das zwei Lithiumzellen sind, zwei Lithiumpacks, so, und Batteriepacks, so rum. Und diese 7,62 Volt mit 1460 Milliampere bringen dann zusammen 11,13 Wattstunden, was dann so mehr oder weniger, ich habe bis jetzt leider nicht nachgeguckt, so mehr oder weniger eine iPhone-Akkuladung ist, würde ich sagen. Ja, ne? Also so einmal
voll. Ich habe einen Vergleich gesehen,
ja?
Da war das Apple MagSafe Battery Pack bei ungefähr 56%. Also der Anker war deutlich besser.
Nee, das ist bestimmt falsch gerechnet gewesen. Also das ist genau das, was ich meinte. Viele Leute haben gesagt, oh, das sind ja nur 1460 Milliampere. Die iPhones haben 2000 irgendwas Milliampere. Das ist ja nur die Hälfte. Das ist genau das.
Ja, das hat nichts mit Rechnen zu tun, weil die haben alles auf, also die haben iPhone auf 10% gesetzt und dann laden lassen und haben das mit verschiedenen Battery Packs gemacht. Und bei Apple war nachher das iPhone nur auf 59% oder so.
Okay, das habe ich noch nicht gelesen, sonst interessant zu hören. Vielleicht sind das dann die Verluste, die ich ja jetzt hier auch noch nicht eingerechnet hatte bisher. Das
stimmt, ja.
Ne? Wenn die du dann nur noch vergessen. 5 Wattstunden wirklich rausbekommst.
Also das hat mich auch gewundert, weil also da bezahle ich keine 109 Euro für, wenn ich dann nur die Hälfte geladen kriege.
Naja, also ja, ich finde auch, das ist für mich weit am Preis vorbei. Also oder am Kosten-Nutzen so.
Ja. Okay, gut, dann ich würde sagen, ich verlinke nochmal das Anker-Akkupack. das, wie wir jetzt gerade schon herausgestellt haben, relativ deutlich ist eigentlich so das, was man sich vielleicht eher dann, vor allen Dingen, wenn man es nur ab und an mal rauchen wird, mal anschaffen würde. Und ne, die 110 Euro, die muss man auch erstmal verargumentiert bekommen und die Leute, die das verargumentiert bekommen, die dürfen sich das auch gerne kaufen. Kein Thema. Offizieller Befreiungsschlag hier. Ihr dürft. Gut, so, also wie gesagt, da habe ich noch nichts zu gelesen. Ich hatte jetzt die letzten Tage da nicht mehr nachgeschaut. Aber natürlich die Verluste da muss man natürlich auch noch mit einbeziehen. Interessanterweise habe ich für das Anker-Akkupack gerade keinen Wattstundenwert im Hinterkopf. Anker gibt ja auch immer mit Milliampere-Stunden an, was natürlich alle machen, außer, also alle Akkuhersteller machen. Und das ist immer das große Problem, dass du dann überhaupt keine Relation hast, was das ist, wenn das 10.000 Milliampere-Stunden sind. Na gut, okay, so. Sprechen wir ein andermal vielleicht noch mal ein bisschen was mehr im Detail drüber, aber für den Moment. So, nächstes Thema. Apple TV-Nutzer jammern in der Gegend rum. die jammern viel. die paar, die da sind. Nee, Quatsch. Blöd gesagt so, aber es scheint irgendwie momentan Probleme zu geben, dass irgendwie Ton zum Teil nicht funktioniert. Also hier war die Aussage, dass vor allen Dingen Nutzer der TV-App von Apple selbst gesehen haben, dass irgendwie Vorschauvideos funktionieren, Kaufvideos aber den Ton weg haben, also gar keinen Ton wiedergeben. Und dass das aber nicht nur ein Problem von der TV-App ist, sondern dass auch Third-Party-Apps betroffen sind. Dort aber, ohne das jetzt selber überprüft zu haben, scheinbar nur Apps mit Custom-Video-Playern. Das Thema hatten wir ja jetzt letztlich auch schon mal. Und interessanterweise fiel mir da noch ein, dass ich genau dieses Problem mit der Beta schon berichtet hatte. Könnt ihr euch erinnern, wenn ich in der Beta, in meinem Fall war das dann fest auf den HomePod als Audioausgabe, also als Audiosenke, um es neudeutsch, im schönen Deutsch zu sagen, als Audiosenke eingestellt habe, dann also als Ausgabe den Ton sofort auf dem HomePod auszugeben, das kann man ja fest einstellen jetzt in tvOS 15, dann haben bei mir viele Third-Party-Apps mit Custom-Playern den Ton gar nicht mehr ausgegeben. Das heißt also, der kam dann beim HomePod nicht an und ging dann quasi ins Nirvana. Das musste ich dann wieder abschalten, dann hat das funktioniert. Namentlich bei mir war das zum Beispiel die Tagesschau-App. Die hat so einen Custom-Player, den ich relativ häufig benutze, wo ich dann mal hier die Tagesschau nebenbei laufen lasse. Und da hat mich das dann sehr genervt, sodass ich das dann nachher wieder fest ausgemacht habe. Ja, ob das jetzt wirklich in Zusammenhang steht, weiß ich nicht. Aber irgendwie scheint es da momentan flaky
zu sein, was
Ton angeht.
Da ist wahrscheinlich Custom was nicht richtig gemacht, ne? Wie man das halt so kennt. Also ich habe mich jetzt gerade wieder mal ein Disney Plus Abo abgeschlossen, weil ich da was gucken wollte und ärgere mich jedes Mal über diesen schrottigen Custom Player. mein Problem ist immer, gebe ich auch zu, als Entwickler siehst du Dinge aus einer ganz anderen Perspektive, ne? Weil du weißt ja, wie es geht und wie es besser vielleicht auch geht. Ich sitze halt da und gucke mir diesen Custom Player an und denke mir, warum zum Teufel baue ich sowas nochmal neu? Also, es weicht ja nicht mal groß vom Standard-UI ab. Also jetzt nicht so, dass Disney da eine designtechnische Sensation rausgebracht hat. Das verstehe ich nicht. Ich habe da null Verständnis für, dass man sich die Arbeit macht, den Ärger aufheimst, ne, dass genau sowas dann passiert, nicht funktioniert, vieles nacharbeiten muss. Da habe ich null Verständnis für. Ich verstehe sowas überhaupt nicht. Das ist eine fertige, einfache Komponente. Es ist mir absolut unverständlich.
Ach, lustigerweise, wink, wink, wir haben gerade eben vor der Aufzeichnung über ähnliche Probleme in unserer Arbeitstätigkeit gesprochen. Und letzten Endes weiß Sascha eigentlich auch, wer sowas auslösen kann. Ich erzähle jetzt keine Details, sonst wird das
so genau. Die Schwierigkeit ist ja immer, also ich finde gerade so eine Videokomponente, also dieser Videoplayer ist eine relativ komplexe Komponente. Ne? Also wir haben ja oft schon über das Scrubbing gesprochen, etc. Ne? Wir haben, es gibt Airplay drin, es gibt Picture-in-Picture etc., bla bla bla. Ne? Und so. Jede Menge Sachen, die du einfach mit dem Player View Controller so dabei bekommst und die du hast und die kosten nix und das Ding ist einfach da, das funktioniert, so ein Scrubbing, wie es beim neuen Apple TV geht, wie heißt es denn nochmal hier, Magic, nee, wie ist das denn nochmal, Clickwheel, dieses Scrubbing hast du dann direkt mit dabei, großartig so und all das verschenke ich für, das Einzige, was mir jetzt groß aufgefallen ist bei Disney, ist der Strich, der anzeigt, wo du bist. Der ist in den Disney-Farben. Also ganz leicht, der ist ja ganz, ganz dünn. Ne? Ja, so, genau. Da habe ich mir gedacht, echt jetzt? Also, dafür schmeißt man so viel Geld und so viel Arbeit aus dem Fenster. Das widerstrebt mir. Habe ich kein Verständnis für. Ja. Wird mir im Lebtag nicht einfallen. Also das ist einfach nur rausgeschmissen Geld.
Leider gibt es da aus Sicht von anderen Leuten manchmal etwas andere Prioritäten. Und dann
Ja, und dann heißt es wieder, native Entwicklung ist so teuer, wir müssen alles hier hybrid machen. Ja, ja.
Ja,
genau. Man kann das auch einfach teuer machen.
Ne? Also, ja, richtig.
Naja. Wie gesagt, gut. Es ist halt ärgerlich, vor allem am Ende, finde ich, für den Kunden. Ne? Also, wenn ich dann als Kunde da sitze und habe das Scrubbing nicht, nervt mich das bei der Disney-App und sowas. Ich habe jetzt in dem Fall dann Tonprobleme etc. Also, das ist schon echt ösig. Ne? Das ist schon dann irgendwie kein Bock mehr.
Ja. Richtig. Ja.
Vor allem im Netflix-Player will ich nicht anfangen. Das ist eine Katastrophe.
Ja.
Oder YouTube. Das ist ganz schön. YouTube ist eine absolute Sauerei, die App.
Ja, ach, ich möchte mich heute gar nicht aufregen.
Lass genau. Lass uns weitermachen. Lass uns zum nächsten Thema kommen.
Genau, wir haben so viele schöne Themen dieses
Mal. Die neuen Magic Keyboards, die mit der Touch-ID, die bei den iMacs mitverkauft werden, sind jetzt einzeln verfügbar.
Ja, war abzusehen, ne?
Ja, ich glaube, wurde aber auch gesagt, oder? Ich meinte, das wurde aber auch gesagt, aber dass es halt noch dauert.
Ja, also ich glaube, hatten sie es wirklich gesagt oder war es nur angenommen worden? Ich weiß es nicht genau. Lange Rede, kurzer Sinn. Gibt es jetzt, funktioniert aber natürlich nur mit M1 befähigten Rechnern, weil Sicherheitsarchitektur, die dahinter steckt.
Also die Touch-ID geht nur damit, ne? Die Tastatur selber geht mit allen.
Stimmt.
Genau. Aber die Touch-ID funktioniert halt nur mit M1-Rechnern.
Richtig, wobei die Keyboards ohne Touch-ID gab es auch vorher schon, ne? Also jetzt kamen nur die mit Touch-ID noch nach. Mhm. Und in diesem Sinne macht das natürlich jetzt keinen Sinn, eine zu kaufen, wenn man nicht vorhätte, jetzt einen M-Prozessor früher oder später zu bekommen. Aber das ist natürlich quasi incoming, deswegen könnte man auch gleich jetzt eine mit Touch-ID kaufen, ist dann auch egal. Also Preisunterschied hier, Tastatur ohne Touch-ID, 109 Euro. Die kleine kostet dann jetzt mit Touch-ID 159, 50 Euro mehr. Ne? Ist mal wieder Apple, ne, Aufschlag. Aber ich würde ja jetzt persönlich sagen, das lohnt sich, weil Das ist schon so eine Sache, die benutze ich jetzt auch hier bei dem M1 MacBook Pro mit dem Touch ID. Das benutze ich jetzt mittlerweile dann doch schon relativ häufig, seitdem jetzt macOS das doch etwas mehr integriert hat langsam, an mehr Stellen vor allen Dingen. Und die große Version gibt es auch noch mit Touch ID, die kostet 185 Euro. Da habe ich den Preis leider nicht aufgeschrieben von der ohne. Aber gibt es jetzt auch noch, ist halt eben dann jetzt ähnlich. Achso, wird wahrscheinlich dann 30 Euro günstig, ne, 135 kosten oder sowas, Pi mal Daumen. Aber prinzipiell bestimmt eine erwähnenswerte Geschichte, also gerade dann jetzt die Option, das mitkaufen zu können, finde ich sehr schön. Vor allen Dingen kann man das ja dann auch für ein MacBook als externe Tastatur benutzen oder so. Ne? Das ist natürlich dann gerade schön, weil das ist ja genau die Situation, wo man das bisher genau nicht benutzen konnte, wenn man eingebaut Touch-ID hatte und man möchte das MacBook aber so im Clamshell-Mode irgendwo stehen haben, was ja viele Leute machen, dann muss man das halt eben dann immer so rüberreichen oder extra aufmachen oder so oder Passwort eingeben und das
nervt. Wobei ich jetzt erst gelernt habe, manche Sachen lassen sich dann mit der Apple Watch lösen, wenn man eine hat, aber die muss man natürlich auch erstmal haben. Aber ich habe jetzt auch hier, ich habe jetzt so ein Thunderbolt 3 Dock und zwei 4K-Monitore mir gekauft. Mhm. Die jetzt hier stehen, die habe ich jetzt gerade nicht angeschlossen, weil ansonsten das MacBook hier amok läuft. wobei, das ist ganz komisch. Also wenn ich nur die Bildschirme dran habe und relativ normal Arbeit geht's, aber sobald ich dann irgendein Videoprogramm starte, flippt das völlig aus. Deswegen habe ich die jetzt gerade nicht angesteckt. Mhm. Aber ansonsten großartigste Lösung ever. Ich stecke ein Kabel ein und arbeite. Das ist total toll. Ich bin super begeistert. Ich habe meine schöne schwarzen Pro-Sachen dann zum Arbeiten. Hier mein Magic Trackpad-Maus und Tastatur. Es ist total toll. Und klar, wäre da eine Touch-ID noch irgendwie so ein nice Sache, wobei ich sagen muss, ich würde, glaube ich, meine schöne Tastatur, meine schwarze, nicht eintauschen gegen eine von diesen hässlich farbigen Touch-ID-Dingern. Das muss ich leider sagen.
Die kommen ja dann noch. Wart mal die Pro-Geräte ab.
Das wäre natürlich cool.
Also ich hoffe auch ehrlich gesagt noch, dass eine mit in Inverted T-Konfiguration kommt. Das haben sie ja bei den MacBook Pros jetzt wieder angefangen. Das wäre schon ein bisschen komisch, wenn sie das jetzt wieder aufhören. Kurz danach, sie haben ja scheinbar das Problem verstanden gehabt. In dem Sinne bin ich ja, was diese Tastaturen angeht, immer noch irritiert, die aktuellen.
Ja.
Ja, gut, aber letzten Endes spannende Sache. Dir fehlt jetzt auch noch der M-Prozessor-basierte Rechner. Ne?
Aber, ja, leider ja. Da warte ich noch auf Apple, dass sie da mal in die Pötte kommen und was releasen. Und das am besten natürlich noch bezahlbar. Das wäre natürlich wundervoll, aber das sehen wir dann mal. Ob ich da irgendwie, keine Ahnung, einen Kredit aufnehme oder, keine Ahnung, mein Haus verpfände, was ich nicht habe. Mal sehen.
Ein kleiner Einwurf gerade, wo du hier von Lüfter und so gesprochen hast, das hat mich gerade daran erinnert. Eine Sache, die ich gelernt habe hier, iStat Menus hat eine neue Version bekommen, wo jetzt Sensordaten von dem neuen M1 MacBook Pro jetzt vernünftig angezeigt werden können. Wir haben da, glaube ich, einiges an Arbeit reinstecken müssen. Danke dafür. Und jetzt kann ich sehen, wie viel Drehzahl mein Lüfter gerade hat.
Ah, großartig.
Und das ist sehr interessant zu realisieren, dass der wirklich aus ist. Jetzt gerade hier, ihr kennt diese Situation, wir haben das schon zigmal beschrieben, ja, wir sind hier mit Zoom am miteinander hier in der Konferenz, wir zeichnen diese Zoom-Konferenz auf, wir zeichnen parallel dazu jetzt hier dann noch einen Audio-Stream auf, haben ein Dokument offen, einen externen 4K-Monitor dran und der M1 MacBook Pro, den ich habe, der hat den Lüfter aus. Also, wenn ich jetzt hier so mal CPU, gab es hier irgendwie so einen Mischwert, wo ist er denn? Hier M1 SOC Average 43 Grad Celsius. Wie gesagt, Lüfter aus. Ne? 43. Das ist kalt.
Ne? Dagegen mein Intel hat, ich muss mal gerade die kälteste Temperatur finden, 61.
Ja, ne? Und der ist am
Lüften. Der hat natürlich die Lüfter an, aber Gott sei Dank ruhig, damit wir es, wenn möglich, nicht so in der Aufnahme haben. Aber ich glaube, abschalten kann der die gar nicht. ohne dass er verglüht.
Ja, genau. Das
könnte aber der taktet auch bei fast 3 Gigahertz, also der hat schon was zu tun und ich habe eigentlich das meiste zu. Aber
ja, ja. 83 Grad.
Boah.
Oh, ja.
Das ist ordentlich.
Das ist an der Oberkante.
Ja. Ja.
Mhm. Aber du hast bist am MacBook oder am iMac?
iMac.
Ja, okay. Mhm, die lüften ja, ja sowieso nicht so stark, da ist das nicht ganz so tragisch. Aber ja.
Ja, schöne kleine Erkenntnis. Übrigens kann ich jetzt auch die Lüfterdrehzahl hoch und runter regeln. Also man hört ihn dann auch, wenn man ihn...
Okay, was schafft er maximal? 6,2 oder sowas, wie die anderen auch immer geschafft haben.
Habe ich natürlich jetzt nicht drauf geachtet. Jetzt testen wir das hier live hoch. Vielleicht hört ihr ihn gleich mal.
Ja, außer es ist mein eigenes. Das könnte auch passieren.
7.100.
Oh, boah, das ist viel.
Also beim iMac war jetzt 2,745.
7,2 sogar.
Ja, die iMacs, wie gesagt, die iMacs gehen auch nicht so hoch, weil sie sowieso ein besseres Thermalmanagement haben. Mhm. Die MacBooks können, also ich glaube, mein altes 15er konnte von 2015, das konnte, glaube ich, 6,2, wenn ich mich nicht ganz vertue. Ja. Und hier, die können noch bis 5.700.
Ja, das, also die Lüfter, die können wahrscheinlich mehr, aber die steuern die halt eben nur so hoch an, dass sie, also das ist bestimmt so eine Balance-Geschichte zwischen Thermalmanagement, Lüftermanagement und CPU-Drosseln und diese Geschichten.
Ja, ja.
Ja, aber ist schon lustig. Also ich vermute mal, dass die MacBook Pros von vorher ja auch 7000 drehen konnten. Sie haben ja denselben Lüfter drin. Hm. Ja, gut, wie gesagt. Aber es ist interessant zu sehen, dass es tatsächlich aus ist.
Ja, das finde ich wirklich praktisch, ja. Also das ist gut. Ja, Lüfter ist eigentlich ein gutes Stichwort für den nächsten, für den nächsten Punkt, weil die, da, wo wir jetzt drüber sprechen, die Dinger können auch lüften. Und zwar gibt es für den Mac Pro neue Grafikoptionen. Warum ich das sage, ist, Grafikkarten können immer lüften wie bekloppt. Also die Dinger sind ja richtige Staubsauger, also von der Lautstärke her. Und zwar gibt es da jetzt eine Radeon Pro W6800X für und die Radeon Pro 6900X. Und ja, das da wir ja bei Mac Pro sind und bei Mac Pro wissen wir ja, selbst die Rollen haben ihren stolzen Preis, ist das bei der Grafikoption nichts anderes. Und zwar natürlich liegt die zwischen 2.400, wo man jetzt schon so denkt, boah, so, aber festhalten, es geht auch mit 11.600. Also nur für die Grafikoption.
Ja, also hoch bis. Ne?
Ja, ja, genau.
Kannst du ja dann wieder mit VRAM konfigurieren.
Ja, hier V-Sync, ne? Und dann hast du irgendwie ein Sly mit dreifach oder wie das heißt.
Ja,
genau. Ja, ja. Also kannst du wieder wahnsinnig konfigurieren, wenn du es brauchst.
Also das ist ja Wahnsinn. Ich weiß nicht, ich bin da auch vor zig Jahren ausgestiegen aus diesem Thema, weil durch die MacBooks mich das einfach überhaupt nicht mehr interessiert hat. Und das ist ja total krass geworden. Also damals wären $2.400 Wahnsinn gewesen, als ich das letzte Mal mich damit beschäftigt habe. Mittlerweile
brutal.
Keine Rede mehr.
Nee. Also vor allem auch, was du da brauchst. Du brauchst ja, wenn du jetzt hier so ein neues Spiel halt zocken willst oder so, dafür, ne, da brauchst du ja auch eine 1.000, 2.000 Euro Grafikkarte, wenn du das voll haben willst. Ne? Also, was ich immer total absurd finde. Ne? Würde mir am Lebtag nicht einfallen, aber nee. Ja, wie gesagt, in dem Fall jetzt beim Mac Pro geht es ja nicht ums Zocken, sondern da geht es wahrscheinlich eher um
ja, gut.
Animationsrendering und sowas. Ne? Da ist das sowieso noch mal was anderes.
Ja. Die Kisten verdienen halt jeden Tag Geld, ne?
Genau.
Deswegen kannst du dann auch entsprechend ausstatten.
Da sind dann 50.000 Euro für einen Mac Pro nicht das Problem. Ne? Wenn du dafür richtig Zeit sparst, und wir haben ja damals bei der Präsentation schon gesehen, was der Mac Pro kann, ist absolut unglaublich. Und wie gesagt, die Integration der Grafikkarten wird es nicht schlechter machen, sagen wir es mal so.
Mhm. Ja, in diesem Sinne kann man da auch noch mal sehr gespannt drauf sein, wie das dann jetzt bei der Apple Silicon Transition weitergeht. Ob sie dann da bei den externen Grafikkarten bleiben. Ne? Wenn du jetzt da diese Aktualisierungen siehst, haben sie das ja jetzt extra noch mal ins Gedächtnis gerufen vorher quasi. Oder ob sie da jetzt auch auf ihre integrierte Grafik setzen. Da bin ich mal sehr gespannt, was die Lösung sein wird.
Da bin ich ja bin ich auch sehr, sehr gespannt. Allgemein Mac Pro mit Apple Silicon bin ich super gespannt. Ja, genau. was da kommt, leistungstechnisch bis hin zu allem anderen, bin ich sehr, sehr gespannt.
Ja.
Weil das ist ja ein Biest, das Ding. Ne? Also das musst du ja auch erstmal machen. Und nicht, dass ich das anzweifle, dass Apple das nicht schafft, aber trotzdem ist es die letzte Transition mit Sicherheit und einer der spannendsten.
Ja, genau. An der Stelle kann ich mal gerade ein Gerücht vorgreifen, was wir in der Gerüchteküche drin haben. Da geht es nämlich genau darum. Und zwar war die Aussage, ich finde es jetzt gerade nicht, aber ich mache es mal gerade aus dem Kopf. Also die erste Aussage war, Apple wird diesen angekündigten Zwei-Jahres-Bereich für die Transition voll ausreizen, war die Aussage für diese High-Performance-Geschichte, also vor allen Dingen nehme ich mal an für den Mac Pro, wobei nicht ganz klar ist, wo sie dann da jetzt den Cut machen. Ne? Dann auch noch die Aussage, also voll ausreizen heißt halt eben dann Herbst 2022, sie haben sich ja 2 Jahre gegeben. Ne? Die Frage war nur, ab wann sie rechnen genau, ab dem Termin, wo sie es angekündigt haben zur WWDC oder ab wann das erste Gerät kam im Herbst. Und die Aussage jetzt war, ab dem Termin, wo das erste Gerät kam. Und das wäre halt eben dann im Herbst 2022. Aber ja, ne, ist dann letzten Endes auch müßig, was kommt, das kommt. Und dann hieß es noch, interessant, dass sie jetzt die Grafikkarten aktualisiert haben, denn sie haben wohl auch noch ein Prozessor-Update in der Pipeline für den aktuellen Mac Pro. Und dieser soll in 2022, also nächstes Jahr, bevor der Apple Silicon Mac kommt, noch einen neuen Xeon-Prozessor bekommen, nämlich den W3300 Ice Lake Generation. Ich bin da leider auch nicht so richtig drin, dass ich da jetzt irgendwie viel drüber sagen könnte, so aus dem Kopf, aber das ist halt eben dann wohl ein brauchbarer Nachfolger von dem, der da jetzt aktuell drin ist, der dann da irgendwie ein paar Prozent mehr Leistung bringt. Finde ich lustig, dass sie das dann in einem Jahr vorher erst noch refreshen und dann austauschen wollen, aber naja gut, die Leute, die das kaufen, die werden das jetzt auch wahrscheinlich dann nicht deswegen kaufen.
Nee. Die werden das auch nicht verzögern, glaube ich. Also wie Thorsten sagt, das sind Sachen, also Maschinen, die Geld bringen und die brauchen die jemand, der sowas kauft. Da geht es dann nicht mehr um ein paar Mark, ob man irgendwann nochmal einen kauft. Das ist, glaube ich, dann nicht wichtig. Aber gut.
Ja, ich bin mal gespannt, ob sie diesen Markt wirklich direkt mitnehmen können und was sie dann da liefern, gerade dann auch mit den Grafikkarten. Bleibt alles spannend.
Ja, das ist definitiv auch spannend auf jeden Fall.
Ja, genau. Genauso spannend, um gerade kurz hier in unserer News-Reihe noch weiterzumachen, die 99-Cent-App ist zurück.
Doch.
Yeah. Wie ist denn das passiert?
Ja, schon komisch, ne? Also erst verschwunden und jetzt ist sie wieder da. Also schon ein bisschen merkwürdig.
Ja, also ist ja, wann haben sie es ja hochgesetzt? 2015 oder sowas, meine ich, gelesen zu haben, gerade so aus dem Hinterkopf gegraben.
Ja, schon was her auf jeden
Fall. Also ein paar Jahre schon her. Scheint aber halt eben wohl jetzt durch Kursschwankungen, also mir ist gar nicht klar gewesen, dass das jetzt irgendwie so sich verändert hätte von den Schwankungen in der letzten Zeit. Also vom Kursverhältnis, vor allen Dingen Dollar zu Euro wird ja das sein, woran sie sich da orientieren. Aber sie sehen sich gerade bemüßigt, das für die ganze Eurozone umzustellen. Und in diesem Sinne geht es jetzt quasi zurück auf diese Variante der Tiers von 2015 oder was es halt eben war, wo der erste Tier mit 99 Cent anfängt. So, ne? Bisher waren das ja irgendwie 1,09 Euro, ne? Jetzt so die letzte Zeit. Ja, also nicht, dass es noch 99 Cent Apps gäbe, ja, das ist so ein anderes Thema, aber naja gut, wenn man eine machen wollte, jetzt geht's wieder.
Ja.
Ja, gut. Was haben wir noch? Wir haben ein Refresh bekommen, wo sie jetzt gerade schon, ich glaube heute komisch in der Gegend rum. Also Apple hat seine Webseite aktualisiert, das wollte ich eigentlich sagen. So, und sie haben vor allen Dingen dem Online-Store einen neuen Look verpasst. Das sieht jetzt etwas kacheliger aus. Es erinnert so ein kleines bisschen an die App Store App, wenn man sich das anschaut. Schönes Design, also mir gefällt es, zumindest das, was ich jetzt so bisher gesehen habe.
Oh ja, schön.
Das Erwähnenswerteste daran allerdings ist, dass sie jetzt wieder einen dedizierten Store haben. Also es gibt auch jetzt einen Store-Button oben neben den Gerätereitern, die es weitergibt. Also nicht die ganze Homepage wurde überarbeitet, es ist eher dieser Store-Bereich, an dem sie gearbeitet haben. Und da ist jetzt so ein Store-Button hingekommen. Vorher war das ja alles so integriert und doch nicht integriert. Ne? Also du konntest irgendwie immer so dir eine Infoseite zu den Geräten angucken und dann musstest du quasi dann zur Auswahl dann so in die Shop-Seite irgendwie rüber wechseln und dann
du konntest dann da jetzt auf Kaufen drücken oben rechts, ne? Und dann kamst du da an den Shop. Also ich fand das auch immer irgendwie ungünstig gelöst. Mhm. Also gefallen hat mir das auch ehrlich gesagt nie so richtig.
Ja. Also ein bisschen inkonsistent irgendwie.
Ja, vor allem, wenn ich einfach mal hingehen will und vielleicht ein bisschen stöbern oder so, ne? Was gibt es denn sonst noch so oder so? Das war irgendwie nicht wirklich möglich.
Ja, richtig. Und ja, also wirklich, ob man jetzt gut stöbern kann, habe ich jetzt noch nicht geschaut, aber prinzipiell scheinen sie halt eben da jetzt Sache wieder eindeutiger gemacht zu haben. Also auf der einen Seite gibt es jetzt wieder dieses dedizierte Shop-Frontend und auf der anderen Seite sind da jetzt auch die Läden drin, die vorher super versteckt gewesen sind. Und ja, also ich habe die Läden da auch nie richtig gefunden. Ich habe die immer über die App rausgesucht, was ein bisschen einfacher gewesen ist, wenn ich irgendwas raussuchen musste. Über die Seite war immer konfus. Die Läden tauchten da gar nicht auf.
Das war immer total, du musst irgendwie im Bestellprozess konntest dann gucken und dann konntest du sehen, ob das da ist oder nicht. Das war irgendwie, ja, fand ich auch immer sehr ungünstig gelöst.
Genau, aber jetzt halt eben einen Laden zu finden, ne? Also hier so, in Köln ist auch ein Laden, wo ist denn der nochmal? Ne? Das war halt eben gar nicht so einfach. Du konntest dann nicht einfach auf eine Ladenliste klicken und sagen, wo ist denn in Köln bitte der Laden? Sondern du musstest das irgendwo, ich glaube, suchen musste man es, damit man es findet. Also irgendwie, ne, hier, Apple Store Köln. Ja, also, komische Geschichte. Gut, ja, also in dem Sinne, schön, dass sie es verbessert haben. Ist bestimmt eine bessere Geschichte als vorher. Genau, so, jetzt kommen wir zu der Gerüchteküche, die wir eben schon angerissen hatten. Wir fangen an, Mark Gurman. Aber dieses Mal haben wir hier ein schönes Potpourri gesammelt, dadurch, dass wir jetzt so viel Zeit dazwischen hatten. Mark Gurman hatte berichtet, das iPad Mini 6 kommt im Herbst. Soweit, so gut, das haben wir schon vermutet, dass das jetzt in Kürze kommen wird. Ne, hatten wir schon drüber gesprochen. Der größere M1 Mac ebenfalls. Also der scheint wohl auch anzustehen. Das ist natürlich auch nochmal interessant, vor allen Dingen für mich, der da händeringend drauf wartet. Dann wird noch so ein bisschen was wieder iteriert. Also das iPad Mini 6 soll tatsächlich am iPad Air ausgerichtet sein vom Design. Also quasi auch jetzt diesen flachen Rand bekommen, wie das Air das ja auch schon bekommen hat. Pro-Design, ne, haben wir immer gesagt. Aber es soll Touch-ID im Button haben und kein Face-ID. Das finde ich ein bisschen schade, weil ich wollte ja eigentlich ein Mini 6 kaufen. Also ich möchte eigentlich ein Mini kaufen und ich hätte mir ja eigentlich Face-ID gewünscht.
Ja. Face ID ist leider echt großartig, jetzt mal abgesehen von den,
leider,
von den Masken. Genau. Aber ansonsten ist Face ID wirklich sehr, sehr cool. Und ja, es ist immer blöd, wenn du es in irgendeinem Gerät nicht hast. Das ist genau. Du bist ziemlich versaut, wenn du es irgendwo hast.
Richtig, das Übliche.
Ja, also du bist, das ist halt mit Komfort immer so eine Sache, ne? Da gewöhnst du dich schnell dran und dann ist das Thema auch gegessen.
Ja, richtig. Ansonsten hieß es, das Gehäuse soll irgendwie 3 mm größer sein, haben sie gesehen. Ich glaube jetzt so die Dimensionen, also von der Fläche her, aber im Prinzip gleich groß. Ja, wie gesagt, soll im Herbst kommen, wurde nochmal klargestellt, sind wir mal gespannt. In der letzten Zeit haben sich ja gerade die Daten sehr aktiv immer hin und her bewegt. Apple scheint halt eben auch einfach mit der Zulieferkette und mit den Liefer, Fähigkeiten, Produktionsfähigkeiten von der Zulieferkette aktiv zu kämpfen. Da kann man immer gespannt sein, wann was kommt. Das iMac-Modell, was das aktuelle 27-Modell ersetzen soll, es wird weiterhin kolportiert, es soll ein größeres Display haben, aber es gibt immer noch keine Infos darüber, welche Displaygröße sie da anzuvisieren scheinen, aber es scheint wohl etwas größer als das 27-Zoll-Modell, was es bisher gibt, werden zu sollen, dabei bleiben sie. Soll dann auch im Herbst kommen. Die Vermutung ist, dass es mit denselben Prozessoren ausgestattet ist. Das hatten wir ja auch schon mal spekuliert, dass mit denselben Prozessoren ausgestattet sein soll wie die MacBook Pros, also quasi diese Hochleistungsprozessoren, die jetzt kommen werden als nächsten Schritt, M1X, ne? Mal als Platzhalter für den Namen. Letzten Endes werden sie dann da wahrscheinlich die ganze Pro-Schiene mitmachen und den großen iMac, den scheinen sie dann wohl auch dazu zu zählen. Also ich glaube ja persönlich nicht dran, dass es wieder einen iMac Pro geben wird, sonst hätten sie nicht den alten eingestellt, ne, mit Absicht und Tamtam. Aber ich nehme mal an, dass die iMacs halt eben dann einfach eine Bandbreite von Prozessoren haben werden. Ne, ob der große jetzt auch noch eine M1-Version haben wird oder nicht, das wäre dann mal abzuwarten. Vielleicht hat er dann ein bisschen wenig Ports und so. Vielleicht auch IO-mäßig ein bisschen was beschränkt. Aber ich nehme mal an, dass er auf jeden Fall den M1X bekommen wird. Dann muss man mal weiterschauen. Nächstes Thema Ming-Chi Kuo. Oh, verdammt, jetzt habe ich es gesagt, Sascha. Ausnahmsweise.
Ich bin ganz froh. Ich habe schon darauf gewartet, übergibst an mich. Aber
ich habe es verpennt. Ich bin auch zu müde. Du hast schon Frist. Nächste Woche bist du wieder dran.
Ah, Mist.
sehr gut. Ming-Chi Kuo sagt, das 11 Zoll iPad Pro soll... Also die nächste Generation vom iPad Pro soll in der 11-Zoll-Version nächstes Jahr auch Mini-LED-Support bekommen. Also Apple scheint dann da den ja jetzt dieses Jahr schon im ganz großen iPad Pro ausgerollten Mini-LED-Technologie dann jetzt sukzessive in die anderen Geräte bringen zu wollen. Beziehungsweise, sukzessive ist schon fast übertrieben. Untertrieben mit einem Schlag, müsste man eigentlich sagen, denn auf der einen Seite gibt es dann jetzt bald die iPad Pros, zumindest die 11 Zoll iPad Pros dann mit Mini-LED, aber auch die ganzen MacBook Pro Modelle, wurde nochmal ganz klargestellt, sollen alle Mini-LED Displays bekommen. Und in diesem Zuge hat Apple wohl extra noch einen weiteren Zulieferer sich mit ins Boot geholt, um auch überhaupt dann die Liefermengen für diese Mini-LED-Komponenten stemmen zu können. Ja, wohlgemerkt, dass wir da 10.000 LEDs halt eben in dieser Displaybeleuchtung dann drin haben, die ja dann in Gruppen zusammengefasst werden, wie wir gelernt haben, und dann angesteuert werden. Und in diesem Sinne braucht man da natürlich sehr viel von diesen kleinen Leuchtdioden, die diskrete Elemente sind. Ja, es bleibt weiter spannend abzuwarten, wie sie das schaffen, auch gerade jetzt dann mit den Lieferfähigkeiten, gerade so hier immer mit Corona und so weiter. Mal gucken, ob das alles so jetzt funktioniert, wie sie gerade sagen. Wohlgemerkt, das MacBook Pro wurde ja zumindest laut dem, was man inoffiziell gehört hatte, genau deswegen schon geschoben, sollte ja eigentlich zur WWDC oder ein bisschen danach kommen. Und wird dann jetzt spannend, ob sie es jetzt schaffen. Gut, und jetzt interessanterweise direkt drei Gerüchte von Dylan. Erinnert ihr euch dran? Wir hatten über Dylan das erste Mal gesprochen, als es jetzt um...
Dylan,
keine Ahnung, Dylan, ist Dylan richtig?
Ich würde eher sagen Dylan, also Dylan heißt er bestimmt nicht.
Dylan, okay.
Aber egal. Dylan.
Ich mache auch immer Name-Butchering, da mache ich mir überhaupt keine Sorgen drum, dass ich das irgendwie schaffen könnte. Leaker, chinesischer Leaker, der von Apple abgemahnt worden ist, wir erinnern uns, hatten wir interessanterweise noch nie hier irgendwie erwähnt. Und jetzt ist er mir gleich dreimal so aufgeschlagen, dass ich ihn hier aufgeschrieben habe. Fand ich ganz interessant. So, manchmal muss man irgendwie die Sichtbarkeit überhaupt erstmal erzeugen, damit die Leute aufschlagen. Ganz komisch. So, Punkt Nummer eins, was Dylan berichtet. Er, haben wir eigentlich auch schon geahnt, aber er hat das hier nochmal ein bisschen festgezurrt. Und zwar die kommenden MacBook Pros sowie das gesamte kommende Mac-Line-Up sollen 1080p Webcams bekommen. Finally!
Ja, aber ja. Echt mal endlich.
Ja, ja, wird echt also, Zeit.
Webcams sind ja nur wirklich
Old-Tech. Ja, also
das ist diesen Kompromiss. Ich frage mich, ob sie dann einen Deckel dicker machen oder wie sie das machen. Also wir haben auch vermutet, es ist einfach zu dünn und es passt halt nicht. Genau. Ich bin ja immer noch einer, der sagt, mach die Dinger ruhig wieder was dicker, den Akku größer und dann mach eine vernünftige Kamera da rein und gut ist. Aber
richtig.
Ja, Johnny ist ja jetzt weg, warten wir mal noch 5 bis 8 Jahre, bis mal eine neue Iteration komplett da ist, dann vielleicht. Ja. Ich rede ja nicht von der Dicke dieser uralt Laptops, die noch irgendwie 4 Zentimeter oder 5 dick waren. Mhm. Also die ersten, das war ja was anderes, aber ich meine, wenn da jetzt nochmal 2-3 Millimeter zukommen bei so einem MacBook Pro heutzutage, also wenn ich jetzt meine, das, was ich jetzt hier aktuell habe, 16 Zoll MacBook Pro, ne, und mein 15 Zoll MacBook Pro vergleiche, das ist ja noch deutlich dicker von 2015, ne? Da muss ich sagen, die Dicke stört mich nicht. Ne? Ja, es ist dann auch ein bisschen schwerer, das merkt man schon, ne, wenn es was dicker ist, aber wenn ich dafür dann auch die bessere Technik habe, ne, ich sehe jetzt so ein 16 Zoll MacBook Pro zum Beispiel eh nicht als hochportables Gerät. Ja, das kannst du mitnehmen, ja, da kannst du auch irgendwo hinsetzen, ins Café oder sonstig wo, aber das ist jetzt kein MacBook Air, ne?
Ja, also wenn man mal so ein bisschen was drüber nachdenkt, worüber wir hier gerade sprechen. Ja, wir sprechen darum, dass an einer Stelle, wo derzeit ein etwas kleinerer Sensor drin sitzt, der irgendwie 27p produziert, der sehr winzig sein soll. Ich habe jetzt gerade keine Werte im Kopf, aber sehr, sehr kleines Ding mit einer winzig kleinen Linse davor, halt eben dessen bedingt, dass der Displaydeckel so dünn ist bei den aktuellen MacBooks. Und wenn man bedenkt, dass wir jetzt hier nicht irgendwie ein Fokussystem brauchen, also ein Fixfokus für so ein Gerät ist vollkommen in Ordnung, weil das ist ja jetzt nicht so, dass ich mich jetzt um viele Meter nach vorne und hinten bewegen würde und wirklich dann knackig scharf gestellt werden müsste. Im Gegenteil, oft ist da so eine Fixfokuslösung sogar die bessere Variante, weil halt eben das einfach alles scharf ist und fertig. Ja, so, und also jetzt in dem Rahmen, wie man diese Bildqualität da braucht. Und es ist halt eben nur so, dass sie dadurch bedingt, dass das so dünn ist, da einen so schlechten Sensor und so einen kleinen Sensor da drin haben, dass halt eben das Rauschen so wahnsinnig schlimm ist. Und wenn man dann halt eben im Dämmerlicht sitzt, was man meistens sitzt, dann hat man halt eben immer dieses ganze Gekrissel so rundrum. Ne? Dass es halt eben einfach wahnsinnig schlecht ist, dieses Bild. Und das kriegt man ja nur dadurch schon gelöst, dass man einfach nur einen größeren Sensor macht. Und ich meine das aber jetzt in der Diagonale, so viel dicker muss der gar nicht wirklich sein. Ein bisschen dicker wird er sein, damit er stabil bleibt. Aber das kann sich wirklich nur um Submillimeter-Bereich bewegen, was sie da wirklich zwingend brauchen. Vielleicht, wenn sie noch eine etwas bessere Linse machen wollen, mal einen Millimeter. Und wenn sie das Gehäuse einen Millimeter dicker machen würden, ich glaube, da würde kein Haar nachkrähen. Ja. So, das ist jetzt zumindest meine Hypothese. Sie werden da ja jetzt bestimmt nicht so hier ein Linsensystem reinmachen oder so ein Linsenstack wie beim iPhone und so. Das erwartet ja keiner, ja. Also das ist schon, muss man schon realistisch, also sag ich jetzt mal zumindest als jemand, der versteht, was das bedeutet, so ein Linsenstack in so Dimensionen reinzubekommen. Das geht nämlich gar nicht. Ne? So,
nee, und, man muss es ja auch nicht übertreiben. Du willst so ein halbwegs vernünftiges Bild haben. Ist jetzt immer, wie gesagt, darf man immer nicht vergessen, meckern auf hohem Niveau. Ich meine, man kann auch einfach diese schönen Hintergründe machen bei den meisten Videokonferenz-Tools. Dann hast du auch kein Gekrüssel. Aber,
ja, nee, das
ist schön blöd.
Genauso.
Also das
Bild. Das wird auch nicht besser. Im Gegenteil, schaltet das lieber aus, wenn ihr zu Ende gespielt habt. Ist in der Regel besser. Ja, also Ich weiß nicht, hab ich es schon mal erzählt? Ja, ein ehemaliger Kollege so in so einem Regelmeeting, wo ich jede Woche drin gewesen bin, der hatte so ein Poster hinter sich, so quasi direkt hinter seiner Person an der Wand hängen. Und das ist ein Kinofilm gewesen, von das Poster, was er da hängen hatte. Und da ist eine Person so groß drauf abgebildet. So, und dieser Zoom-Algorithmus, der dieses Ausstanzen macht, der ist dann die ganze Zeit irritiert, weil da noch ein Gesicht ist. Und dann ist das die ganze Zeit so am An- und Ausgehen, dann, dass man das sehen kann und nicht so. Die ganze Zeit so an, hinweg, so flacker, 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 flacker. Je nachdem, wie er sich bewegt, ist es dann mal ganz weg und dann mal ganz da, aber es ist so die ganze Zeit am Kommen und Gehen. Ne? Und ihm selber ist das vollkommen egal. Ich glaube, er guckt auf sein Bild überhaupt nicht, weil ich gucke da die ganze Zeit drauf und werde bekloppt. Ne? So, und dann denke ich mir, mach das doch einfach aus, du sitzt doch sowieso vor einer weißen Wand. Ne? Außer dem Poster. Und, naja, gut. Aber fand ich schon lustig. Also das muss halt eben nicht sein. Mein Gott, setzt euch an eine Stelle, wo jetzt nicht unbedingt gerade das ungemachte Bett hinter euch zu sehen ist und lasst es normal. Das ist eigentlich das Beste, was man machen kann. Aber gut, wir driften ab.
Thorsten versucht es gerade, ja. Das, aber gut.
Klappt nicht.
Gut, dass wir kein Video mehr haben, Thorsten.
Genau. Ups, genau.
Ich habe ja auch immer nur meinen schönen Kleiderschrank im Hintergrund. Ja, das ist aber, wie gesagt, das sehe ich auch immer noch als absoluten Vorteil. Ne? Also den Rest von meiner schlampigen Wohnung, hier muss ja auch keiner sehen. Das
ist auch das Schöne. Das
sieht immer so aus, als wenn ich sehr aufgeräumt bin. Das finde ich gut. Das sieht immer so aus, als wenn ich hier total ordentlich wäre. Das ist ja überhaupt nicht so. Wobei, das stimmt, ich habe weiße Wände komplett überall, weil nicht ein einziges Bild bei mir hängt. Man könnte mal meinen, ich kenne niemanden und ich habe auch keine Familie. Jeder, der in meine Wohnung kommt, sagt immer, warum hängst du nicht mal ein Bild auf?
Du kriegst zum nächsten Geburtstag ein Fotobuch.
Ja, genau. Also das ist so. Aber ich bin irgendwie, ich nehme es mir immer vor. Ich habe auch Bilderrahmen. Ich habe sogar so eine komische Collage mal bei Aldi mitgenommen, die dem Angebot war, muss ich noch aufhängen. Damit die Leute nicht hinterher denken, ich bin hier, sie sind hier bei American Psycho, weißt du, und ich töte hier nur irgendwen oder sowas. Das ist ja nicht der Fall. Bin ja eigentlich meist manchmal ganz lieb.
Hey, jetzt in der Corona-Zeit musst du ja eigentlich was an deinen Schrank hängen, oder? Also in die Wohnung kommt ja keiner.
Naja, wenn ich für ihn einlade, schon.
Ja, gut, aber. Zumindest noch unwahrscheinlich.
Ich wollte ja mal was an meinen Schrank hängen, aber die meisten Motive gefallen dann wieder nicht.
Ja.
Du willst ja, dass das, die Schwierigkeit ist ja gut, jetzt haben wir keinen Videopodcast mehr, dann ist es egal, aber ansonsten ist das ja auch immer so eine politische Geschichte, ne? Was machst du da hin? Dann ist irgendwer unzufrieden, weil dann hast du irgendwas, irgendwie den falschen Verein genommen oder hast du sonst was. Das ist dann immer schwierig, willst ja auch keinen verlieren und ja, wie gesagt, außerdem will ich einfach keine Debatte darüber, was man jetzt da hinten hat. Weißt du, man kann es ja auch nicht eine Band nehmen. Der eine findet die dann blöd, der andere sagt, die ist doof und das ist blöd. Und deswegen, also ein weißer Hintergrund ist sehr neutral. Das ist, ist so.
Ja.
Aber langweilig. So, aber wir sind auch wieder schön abgedriftet.
Genau. Zurück zum Thema. Genau. Der liebe, wie heißt er nochmal?
Dylan. Also ich nenne ihn jetzt einfach Dylan.
So. Okay. Das ist ein Chinese, ne? Der heißt bestimmt Dylan. Oder?
Ja, das kann gut sein. Egal, ich nenne ihn wie Bob Dylan. Also ich nenne ihn jetzt einfach Dylan.
Ja, ich hatte das auch davon versucht abzuleiten, aber die Erinnerung an das Aussprechen von diesem Namen.
Whatever. Also ich habe ihn immer Bob Dylan genannt. Bob Dylan. Ob das richtig Dylan. Ist, sehen wir dann. Ja. Weiß ich nicht.
Gut.
Bisher hat sich keiner beschwert.
Ja. Also, Dylan sagt, ich glaube, wir einigen uns einfach auf Dylan, das klingt gut.
Genau.
Dylan hat als zweites noch gesagt, was ich eben eigentlich hätte auch schon noch erwähnen können, dass zum Thema iMac, eben hatten wir gehört, hier Mark Gurman hatte gesagt, iMac, der große iMac kommt im Herbst. So, und Dylan hat gesagt, glaube ich, ein paar Tage später war es, der iMac kommt erst 2022. Und zwar, er hat auch einen Grund genannt, und zwar, es wäre dort auch ein M1X drin, aber Apple, jetzt ist dann die Frage, ob das jetzt schon final ist, ich vermute mal, das ist noch nicht wirklich final, wenn sie da so ne, wenn es so Munkeleien gibt. Aber die Aussage ist, die iMacs würden später kommen, damit sie den anderen Geräten nicht die Show stehlen. Das ist mal eine lustige Aussage, oder?
Also ja, also die Show stehlen ist ja immer, finde ich, relativ. Also wenn alle Geräte cool sind, gut und vernünftig durchdacht, finde ich, stiehlt ja keiner irgendwem die Show. Also du kaufst ja dann, also jemand, der ganz klar ein iMac haben will, kauft eh kein MacBook. Und jemand, der sagt, ich brauche was Portables, kauft kein iMac. Das Prinzip ist ja eigentlich relativ klar. Also das sind ja zwei völlig unterschiedliche Kategorien.
Genau. Also wir wissen ja, dass die MacBook Pros, die im Herbst kommen sollen, redesigned sind. Ne? Also das wird ja grundsätzlich natürlich ein spannendes Thema werden. Wenn es jetzt hier um das Thema Showstehlen geht, dann würde das aber ja dann tatsächlich andeuten, dass die neuen iMacs, also die großen iMacs auch redesigned sind und spannend redesigned sind. Also das kann ja dann nicht nur eine große Version von dem kleinen neuen iMac sein, weil das wäre ja jetzt nicht ein Showstehler, oder? Das ist jetzt so meine.
Ja, das ist ja jetzt wieder Geschmackssache. Also ich finde, die iMacs sind allgemein kein Showstehler, weil sie einfach hässlich sind. Aber ja, davon mal abgesehen, wie gesagt, ich finde es eh kein Showstehler. Also ein iMac klaut dem MacBook keinen Kunden in dem Sinne, weil das sind zwei völlig unterschiedliche Kategorien. Hm. Ja, also das ist so, als wenn ich sage, ich stelle zum iPhone-Event keinen Mac vor. Die klauen sich auch gegenseitig nichts. Ne? Also ich halte ja mein MacBook nie ans Ohr. Also das sind halt zwei unterschiedliche Gerätefamilien und außerdem ist es auch auf der anderen Seite auch wieder völlig Keks, weil egal, was der Kunde kauft, es bleibt ja bei Apple. Ne? Also
ja, who cares? Ja, vielleicht ist das auch nur technisch gemeint, ne? Dass vielleicht da ein schnellerer Prozessor drin ist oder noch besserer Prozessor.
Das kann natürlich sein.
Das glaube ich eben gerade nicht, weil wir hatten ja schon gesagt, wenn jetzt ein Prozessor kommt, dann ist das eine Variante. Also ein neuer Prozessor, vielleicht in verschiedenen Varianten. Ne? Also der, nennen wir ihn weiter M1X, dann in unterschiedlichen Ausstattungsvarianten oder Varianten mit mehr oder weniger GPU und CPU-Kernen oder sowas. Ne? Das hatten wir ja auch schon mal gerüchtet bekommen, dass es dann da unterschiedliche, also dass da ne, zwei Kerne noch in Arbeit sein sollen mit jeweils dann unterschiedlichen Ausstattungsvarianten. Klein und groß war ja dann jeweils die Rede. Aber ich gehe fest davon aus, dass es die auch in dem MacBook Pro geben wird. Also die werden dann bestimmt auch mit Konfigurationsoptionen mehr und weniger Kerne kommen. Genauso wie der iMac dann auch mit der Konfigurationsoption kommen wird. Kann ich mir nicht anders vorstellen. Das ist doch das, was Apple jetzt verkaufen möchte dann.
Denke ich auch. Also ob das wirklich ein Showstealer wird, glaube ich nicht. Würde ich aber mal abwarten. Genau. Also mal sehen, wie sie es dann letztendlich vorstellen. Das ist ja manchmal sehr sonderbar. Oder sie entscheiden sich in letzter Sekunde um, wie bei der WWDC. Auch das haben wir ja schon mitgekriegt. Ja. Von daher, einfach mal sehen.
Also, vielleicht wollen sie halt eben den MacBook Pro, weil das halt eben jetzt ein spannenderes Redesign wird. Vielleicht kommt da ja mehr, als wir bisher wissen. Keine Ahnung, ne? Allein schon porttechnisch haben sie ja scheinbar einiges getan. Aber wer weiß, was sie sonst noch gemacht haben. Das könnte natürlich per se schon mal sehr spannend sein. Aber ja, fällt mir schwer, so wie Sascha schon sagte, da zu sehen, wie der iMac dann die Show stehlen kann. Es sei denn, der iMac hat halt eben noch irgendwas drin, was so toll ist, dass man das dann separat zeigen müsste.
Ein CD-ROM-Laufwerk. Das wär's doch. Nein, das kommt nicht mehr zurück. Das, was aber gleich bleibt, hat auch Dylan wieder gesagt. Und zwar der LiDAR-Sensor soll auch wieder nur beim iPhone 13 in die Pros einziehen und nicht in die anderen Geräte.
Es gab kurz Gerüchte, dass alle LiDAR-Support bekommen könnten. Ne? Das hatten wir, glaube ich, auch irgendwo mal kurz gesagt. Wird jetzt hier wieder konterkariert. Hätte ich jetzt aber auch so erwartet. Also das ist so ein Feature, so ein bisschen Pro-Feature muss man ja schon behalten. Und Display und Kamera sind ja bisher die Features gewesen, wo sie die Differenzierung gemacht haben. Und wenn sie das wegnehmen, dann haben sie irgendwann keinen Unterschied mehr für die, wie viel Euro auch immer, ne, der Preisunterschied dann ist. Hatten wir ja letztes Mal auch schon, ne? Das iPhone 12 ohne Pro vom Preis-Leistungs-Verhältnis her eigentlich viel besser als das Pro. Ja. Wenn man die Sachen nicht braucht, die im Pro drin sind, ne, was man so ne, jeder selber entscheiden muss.
Ich denke mal, beim 13er wird ja dann auch die 120 Hertz wahrscheinlich der Verkaufsgrund mit sein, beziehungsweise die Verkaufsgrundlage. Ne? Darf genau. man auch mal nicht vergessen.
Wobei das, ja, ich würde mal schätzen, dann wieder ein Pro-Feature sein wird, aber das ist ja, dann genau das, was 100, ich gesagt hatte. Ja.
Die 120 Hertz werden wieder ein Pro-Feature sein und dann ist ja auch in Ordnung. Also.
Genau.
Ja. Ja, ansonsten.
Mach du.
Ja, Apple arbeitet mit Goldman Sachs, haben sie ja schon ihre Kreditkarte, ne? Und da arbeiten sie jetzt wohl an Apple Pay Later, was ich grundsätzlich eine coole Namensgebung fände, irgendwie. weiß auch nicht wieso, aber irgendwie finde ich es in der Tat witzig. Und zwar geht es dann, wie der Name ja auch denken lässt, schon drum, kauf's jetzt, bezahl's später, also quasi so ein bisschen, ja, kreditmäßig, würde ich jetzt mal sagen, finanzierungsmäßig ja. irgendwie. Und da arbeiten sie wohl mit Goldman Sachs zusammen. Das ist ja ihr Finanzpartner, wie gesagt, auch für die Apple, Apple Card, die es ja leider immer noch nicht bei uns gibt und wahrscheinlich auch nie geben wird. Aber ja, weiß ich ja. nicht, ob das generell, keine Ahnung, ja. da kannst du halt irgendwie noch mal über Apple finanzieren, wobei du kannst ja schon mit der Apple Card finanzieren, immer 0%.
Ja, aber das Pay Later, also erstens natürlich, Apple Pay Kreditkarte gibt es ja sowieso bei uns nicht, deswegen natürlich auch für uns kein ernstzunehmendes Feature, weil bis das mal gekommen ist, gibt es Apple Pay Later schon wieder nicht mehr in den USA. Aber prinzipiell ist das ja nichts Neues. Ja, hier Amazon macht ja mittlerweile auch fast überall irgendwie so diese Angebote, irgendwie das in Raten zu zahlen oder so, ohne dass man irgendwie Aufschlag bezahlen muss.
Da muss man aber aufpassen, ist mir jetzt aufgefallen. Also ich habe das ja einmal ausprobiert, aus Spaß. Das war hier bei meiner Fritzbox, der Daniel weiß das, mit dem war das zusammen. Da wollte ich das unbedingt, ich wollte einfach mal wissen, wie funktioniert das, weil da geht halt die Finanzierung, nennen wir es mal Finanzierung, geht über Amazon selber. Ne? Also du machst da keinen Kreditvertrag, gar nichts. Das war mir wichtig, sonst hätte ich es mich nicht ausprobiert. Du klickst da einfach nur und sagst dir, ja, will ich jetzt 5 Monaten zahlen, weil ich glaube, es geht immer nur 5 Monate, das ist das Einzige, was die anbieten. Und du kannst das halt auch einfach vorher ablösen. Ne? Ich habe dann auch irgendwie im dritten Monat, oder also im zweiten habe ich es verpennt, im dritten habe ich dann geklickt, so, ich bezahle jetzt alles. Und dann ist das Thema auch erledigt. Ne? Dann ist das halt rum. Das finde ich eine gute Sache. Ne? Für Sachen, wenn es gerade nicht passt oder aber man braucht es dringend oder was auch immer. Aber es gibt halt auch, ist mir jetzt aufgefallen bei Amazon mittlerweile, sehr, sehr oft dieses in 5-monatlichen Raten. Und da wird das dann über Banken aber finanziert. Und das ist ja dann eine ganz andere Situation.
Ja.
Das meine ich nur. Also muss man ein bisschen
vorsichtig. Ich sehe das sehr oft, gerade diese Ratengeschichte, die steht mittlerweile überall dran, aber ausprobiert habe ich das auch noch nicht.
Ja, meistens das halt, was jetzt überall dran steht, ist halt meist dann irgendwie über Barclays, glaube ich. Wird das dann oft finanziert. Und witzigerweise gucke ich jetzt gerade hier nebenbei beim Thunderbolt Dog und da geht es natürlich dann direkt wieder über Amazon. Wenn man das Beispiel sucht, findet man keins, ist ja immer so.
Aber ja. Habe ich mir nicht weiter angeschaut. Grundsätzlich.
Das andere ist aber eine längere Laufzeit. Genau. Es gibt eine 0% Finanzierung, aber die Laufzeit ist dann nicht 5 Monate, sondern 12. Und da merkst du schon, das ist dann nicht mehr Amazon. Da machst du dann einen Vertrag mit irgendeinem Kreditunternehmen halt und Also, muss immer jeder selber für sich entscheiden. Ne? Aber
Thema zurück. Bezahlst du das dann ein Jahr lang in Raten oder in einem Jahr erst?
Ein Jahr lang in Raten.
Jahr lang, ja gut, okay, das ist so eine normale Kreditfinanzierung quasi, also Vorfinanzierung quasi, ne? Also das Kreditinstitut bezahlt dann das Produkt, das ist dann auch deren Eigentum für den Zeitraum und du bezahlst denen dann quasi die Raten ab und danach wird das erst dein Eigentum. Das habe ich in jungen Jahren auch schon mit anderen elektronischen Geschichten damals gemacht. Also das gab es auch schon immer mal. War halt eben damals nur sauteuer und mittlerweile, weil die Kredite nicht mehr viel, also die Zinsen so niedrig sind, ist das halt eben alles jetzt so spottbillig geworden. Ne? Also ich weiß nicht, was bei Amazon das jetzt dann kostet 0%. Letzten Endes. Null?
Also die Finanzierung 0% und bei Amazon selber ist das ja keine richtige Finanzierung, sondern die nennen das auch nur 5-monatliche Zahlungen.
Ja, genau.
Also da ist keine Finanzierung. Ja, also ich weiß noch, wie gesagt, als ich Fritzbox bestellt habe, da stand sogar dann drunter, irgendwie sind sie durch die Corona-Pandemie in finanzielle Schwierigkeiten geraten. Melden Sie sich doch bitte bei uns, dann finden wir eine Lösung oder sowas. Fand ich auch eigentlich ganz nett. Keine Ahnung, habe ich natürlich nicht ausprobiert, weil war ja jetzt nicht so und man will ja auch Sachen nicht ausnutzen oder sonst was. Also wie gesagt, ich habe das auch diese Ratenzahlung dann nur benutzt, weil ich unbedingt wissen wollte, wie es funktioniert. Und zwar großartig, wie gesagt, ich finde es da sehr, sehr toll integriert. Du kannst halt immer wieder in deine Bestellung, siehst dann an so Balken, erste Rate gezahlt, zweite Rate bezahlt, dritte wird dann und dann abgebucht. Die ändern dich auch irgendwie immer noch mal vorher dran. Kriegst immer eine Mail irgendwie, dann und dann wird das übrigens berechnet, ne? Die Rate für das und das Produkt. Mhm. Und du kannst in der Bestellung halt auch sagen, sofort abgleichen und dann ist das Thema erledigt.
Ja.
Also das finde ich, sowas finde ich eine coole Sache, irgendwo eine faire Sache. Da ist nichts mit, also zumindest habe ich nichts Verstecktes gesehen. Das war ganz einfach, simpel und gut. Und das, was, ja gut, Apple ist das dann sowas wo, mit dem Apple Pay Later, wo du dann sagst, keine Ahnung, ich kaufe mein MacBook, aber ich fange erst in 6 Monaten an zu bezahlen.
Ja, wenn es dazu jetzt Details gäbe. Aber so, okay. Das war irgendwie, glaube ich, auch nur ein Tweet von Dylan, der auch immer nur am Twittern ist, wenn ich das richtig gesehen habe. Das war auch nur so genannt. Also das, ich weiß nicht, ob das von ihm ist, aber er hat halt eben das wirklich Apple Pay Later genannt.
Aber wo wir gerade bei Finanzsystemen noch sind, ganz kurz, glaubt ihr, die Apple-Card kommt irgendwann woanders hin? Irgendwann?
Da sage ich nichts mehr zu bei Apple. Okay. Also ich weiß noch nicht mal, was ich da spekulieren soll. Das ist genauso wie Apple Maps Features. Ja,
ja gut,
also
Apple Maps, das weiß ich. Die kommen nicht, Punkt.
Ja, weil irgendwie, sie müssen ja dann zumindest mal ihre Fahrten, die sie ja gemacht haben, technologisch dann zumindest abbilden. Und die Frage ist, was machen sie dann damit? Da können sie ja zumindest ein bisschen Zeug machen. Ah, ich habe keine Ahnung. Also, aber das ist auch irgendwie müßig, weil wenn nichts passiert, dann kannst du es auch nicht abschätzen.
Ja, stimmt.
Ja, da können sie in den USA noch 10 Feature-Updates bringen, da wird das bei uns immer noch nicht passiert sein.
Ja, leider stimmt. Hier Lookaround haben wir auch noch nicht.
Ja, genau. Ja, gut. So, Apple Pay Later hatten wir. Ja, wie gesagt, also mag interessant sein für Leute, die das nutzen wollen, ne? Aber ist halt eben wahrscheinlich US-only. Zumindest jetzt mal die Hypothese, dass das an die Apple-Kreditkarte gebunden sein wird und die ja dann an der. Ist sie sonst irgendwo verfügbar oder ist das nur USA momentan?
Nee, ich glaube, die gibt es noch in 2 Ländern.
Ja, war das noch?
Ah, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber kann auch sein, dass es US-only war.
Ich meine, Kanada war das noch. Muss man nachgucken.
Boah, das wäre jetzt nicht weit weg. Nur alles, was bei Ihnen auf dem Kontinent ist, ist wichtig, dass es Apple
ja, gut, Mexiko mit Sicherheit nicht.
Aber ach so, nee, Nordkontinent.
Also das. Nee, aber ja, es könnte noch England sein. Manchmal ist ja auch so komisch, genau wie hier bei Apple Pay Cash, wo ich ja auch seit Jahrzehnten warte, dass das mal bei uns ankommt. Oh, das gibt es ja auch irgendwie nur im englischsprachigen Raum, wo ich immer dachte, liegt es an den Localized Strings oder was ist das Problem?
Ja, und, das verstehe ich auch nicht. Aber wo wir gerade von Apple Pay Cash sprechen, das könnten sie jetzt wirklich bringen. Habt ihr das mitgekriegt, dass PayPal die Cash-Buckets einstellt? Oder wie hieß das nochmal? Also diese Dinger, Cash-Pools, Money-Pools, genau.
Echt?
Ja, die werden jetzt zum September oder so eingestellt. Und warum? Das finde ich total irritierend, weil das wird ja immer und überall in jeder Firma 2-mal die Woche verwendet.
Schrecklich, ja.
Ja.
Ja, ich finde das immer total ätzend, weil, also was jetzt total ätzend, aber, ja, aber es ist, ich fühle mich immer so genötigt, ne? Weil da steht ja auch jeder Name dann dran. So.
Und dann ja, so. Gut, jetzt mal davon abgesehen, aber stell dir vor, wir fallen da wieder auf vor PayPal Moneypool Zeitalter zurück, ja, und müssen wieder Geld in den Umschlag tun. Nee, also dann mache ich lieber irgendwie 5 Euro von PayPal also rüber.
Verstehe ich aber auch nicht, dass sie das abschalten. Also.
Ja, genau. Komisches Ding. Ne? Ja, aber in dem Sinne, ne? Apple, Hint, Hint, das könnten wir hier auch gebrauchen.
Wäre schlecht. Definitiv.
Gut. Also ich habe gerade noch mal nachgelesen, im, im Herbst 2019 hat Tim Cook wohl gesagt, dass das in Deutschland eingeführt wird und ja, international
kommen soll. Sie genau. Evaluieren oder sowas, genau. Hatte er, glaube ich, gesagt.
Ja, er hat, glaube ich, irgendwie
in, in Kanada haben sie die Marke patentieren lassen. Also,
ach so,
das war das.
Okay. Mhm.
Okay. Ja, also ich glaube, er hatte irgendwie so überdiplomatisch, wie er das immer macht, gesagt, so, ja, also wir wollen natürlich die Produkte immer erweitern und überall hinbringen. Mhm. Die Frage ist halt immer, wie realistisch ist das? Ne? Wir kennen das ja, wie oft dann Sachen ewig brauchen, obwohl sie vielleicht sinnvoll wären.
Ist ja, halt, guck mal, wie, es guck ist. Mal, wie lange sie für AirPower gebraucht haben.
Da sind sie ja noch dran.
Ich weiß.
Ah, habt ihr.
Aber auch Apple Pay, wie lange hat das gedauert, bis das hier war?
Ja, Ewigkeit. Ja.
So, aber
AirTags.
Wo Thorsten gerade AirPower sagt, das habe ich, glaube ich, gar nicht irgendwo drin gehabt, aber ich habe auf Twitter einen Tweet gesehen von einem Apple-Sammler, was Hardware-Sammler vor allen Dingen, was ja per se schon ein sehr komisches Hobby ist. Also vor allen Dingen dann irgendwie so Prototypen zu sammeln und seltene Dinge. Und der hat einen AirPower-Prototypen da gehabt, ein Foto von gemacht, wie das, glaube ich, sogar ein kurzes Video, wie diese Animation triggert, die im iPhone auch immer noch eingebaut ist für das AirPower schon, die sie auch damals dann schon mal gezeigt hatten bei der Präsentation. Und das sieht halt eben genauso aus wie die Matte, die sie ein paar Mal gezeigt hatten, halt eben aber nicht mit Hülle drum, also einfach nur so ein metallenes Gestell mit einer schwarzen Auflage, also so quasi die äußere Hülle fehlt. War ich sehr fasziniert von. Und soll funktionieren. Wie gut, weiß man natürlich jetzt nicht, aber soll funktionieren, in Anführungsstrichen. Musste ich sehr schmunzeln. Prototypen gab es ja, das wissen wir ja. Ne?
Ja, das ist relativ bekannt, dass Prototypen fertig waren, aber...
Ja. Vor allen Dingen, dass diese Dinger nicht tot zu kriegen sind. Dass jetzt tatsächlich die Prototypen hin und her verkauft werden, teuer, das muss man sich mal reinpfeifen.
Das ist schon geil, ja, definitiv. Ja. Mhm. Ja, ansonsten Mark Gurman, von dem hat man ja auch schon öfters mal gehört. Ne?
Nochmal.
Der hat gesagt, die neuen AirPods kommen zusammen mit den neuen iPhones, was für mich ja sogar Sinn macht.
Richtig.
Die Frage ist, AirPods oder AirPod Pros?
Nee, ohne Pro.
Oh.
Da hatten wir ja jetzt schon mehrfach von gesprochen, dass jetzt erstmal die ohne Pro anstehen, dass die quasi fertig sind, hieß es ja auch schon. Und logischerweise kommen die dann jetzt im September-Event, weil wir gehen ja schon drauf zu. Und das ist ja dann das iPhone-Event und AirPods logischerweise gehören zu den iPhones mit dazu. Also gibt es die jetzt dann mit den iPhones wahrscheinlich. Macht ja auch Sinn. Können wir mal gespannt sein, wie das dann weitergeht. Wir haben ja schon gehört, dass die aussehen sollen wie die Pros, nur halt eben nicht mit diesen mit diesem Gummi, der so diesen festen Abschluss im Ohr macht, sondern stattdessen halt eben irgendwie so ein Kunststoffbünüppel einfach nur, so wie die halt eben bisher auch aussehen, nur halt eben angelehnt an das Pro-Design. Und in diesem Sinne werden die wahrscheinlich auch keine Geräuschunterdrückung drin haben, ist jetzt zumindest dann die Hypothese, ne, weil sie dafür ja einen besser abgeschlossenen Raum brauchen, so wie sie das bei den Pros mit diesen Gummidingern machen, Gummilippen. Oder wie die heißen. Und in diesem Sinne bleibt spannend abzuwarten, was da für ein Update kommt oder ob die einfach nur kleiner werden. Wäre auch nicht der Apple untypisch. Ne? Einfach nur diese Pro-Größe dann zu adaptieren und zu sagen, ja, jetzt viel kleiner und die dann für denselben Preis wie vorher zu verkaufen. Und bei den Pros kommt dann vielleicht irgendwie irgendwas an Features dazu. So wäre jetzt meine Hypothese. Die werden ja dann auch aktualisiert werden, aber zumindest jetzt nach den aktuellen Gerüchten dann nicht sofort. Ja, die sind zumindest in Arbeit gewesen. Ich meine, für nächstes Jahr hieß es gerüchtetechnisch. Ja. Gut. Genauso ein Nachfolger geplant ist wohl scheinbar für das Pro Display XDR. Das hätte ich jetzt noch nicht auf meinem Bingo-Zettel drauf gehabt für Austausch, also Ersatzprodukte, Nachfolgeprodukte. 9to5Mac berichtet, dass Apple wohl an einem dedizierten Nachfolger für das Pro Display XTR arbeitet. Codename J327, finde ich immer toll, wenn die rausfallen. Das sagt so gar nichts und doch weiß man dann, dass es irgendwo aus Apple rausgefallen ist oder zumindest aus der Lieferkette. Und also alle Produkte bei Apple, wenn die in Arbeit sind, haben solche Bezeichner, ne? Und Buchstabe und eine Zahl dahinter. Und ne, dann kann man so auf dem Flur irgendwie J327 sagen und keiner weiß, was gemeint ist. Ne? Das ist natürlich schön, weil dann kannst du dich auch nicht verplappern. Ne? So. In dem Sinne wird ja viel geheim gehalten. So, aber worauf wollte er eigentlich hinaus? Apple arbeitet an einem Nachfolger von dem XDR-Display und dieses soll einen A13-Prozessor erhalten und vor allen Dingen wurde betont, die Neural Engine von dem A13 aktiv verwenden. So, lustigerweise keine weiteren Details bekannt. Also das hat nur irgendwo jemand auf dem Gang wahrscheinlich aufgeschnappt. Oder? Also was wollen Sie denn jetzt bitte mit einem neuronalen Netz in einem XDR-Display machen?
Das ist eine gute Frage, ja. Also was, keine Ahnung, was will ich in einem Bildschirm mit einer Neural Engine?
Ja.
Wollen wir meine Geräte schon eine drin haben? Weiß ich nicht.
Ja. Also es wurde spekuliert, dass sie dann irgendwie vielleicht auch einfach nur ergänzend Rechenleistung darüber zur Verfügung stellen wollen, aber das würde ich gleich wieder vom Tisch wischen, diese Argumentation, wohlgemerkt, das war in dem Artikel, den ich gelesen hatte, einfach nur so erwähnt worden, aber dann würde ich jetzt keinen A13 reinpacken. Ne? Also der A14 hat ja eine deutlich leistungsfähigere Neural Engine drin, wenn du Leistung haben willst, dann würdest du einen A14 reinmachen.
Macht, weiß ich nicht, also ob sie da irgendwelche Bildoptimierungen berechnen wollen oder was, also so richtig nachvollziehen kann ich das auch nicht, wenn der da reinkommt, aber gut, Apple wird uns da schon erklären, wenn sie ihn einbauen und warum, aber generell interessant, dass sie da schon am Nachfolger arbeiten, finde ich, auch beim XDR, weil das ist ja jetzt kein 500-Euro-Display. Und
genau, das ist wieder so ein WTF-Thema für mich. Ne? Auf der einen Seite arbeiten sie jetzt schon am Nachfolger für dieses teure Display und dann haben sie kein bezahlbares gebracht bisher.
Ne? Ja, das verstehe ich auch irgendwie so gar nicht. Also es gibt ja kein wirklich gut funktionierendes Thunderbolt-Display mit Kram drin, wenn, dann ist es brutal teuer. Ne? Also da ist ja eine Marktlücke, die Apple ja aufgemacht hat, weil sie aufgehört haben.
Ja, genau.
Und die sie eigentlich bedienen könnten. Aber also entweder lohnt sie es nicht, weil echt der Großteil trotzdem einfach sagt, nee, ich kaufe mir dann günstige Monitor.
Aber, also das kann ich mir halt eben einfach nicht vorstellen, dass das Peripherals-Geschäft bei denen so schlecht gelaufen sein kann. Und außerdem, die Technologie ist doch da. Die haben doch die Treiber und alles, was sie brauchen für die iMac-Displays. Also spätestens jetzt, wenn der große kommt, ne, hätten sie ja dann diese Technologie, weil das ist ja quasi ein Low-Cost-Display. Das ist ja jetzt nicht diese High-Cost-Variante wie von dem XDR. Und das müssten sie doch einfach nur nehmen, in ein Gehäuse packen, wo kein Rechner drin ist und das verkaufen.
Das haben sie sonst auch gemacht, genau. Ja. Ne? Also das war ja nichts anderes. Aber ich kann dir jetzt nicht sagen, ob das gut oder schlecht gelaufen ist. Ne? Das ist ja die große Frage. Ich muss ja zugeben, gesehen habe ich es nicht allzu häufig.
Aber spielt das bitte? Also überall, wo naja gut, also ich weiß nicht, ich habe das sehr viel gesehen. Also im Laufe der Zeit, klar, dass das jetzt nicht irgendwie in Offices, in Großraumbüros, jeder zwei davon da stehen hat oder so, aber in dem Preisrange sind die auch noch nie unterwegs gewesen. Aber jetzt Leute, die ein bisschen was hochwertigere Displays kaufen, ich würde das sofort kaufen. Ja, wenn sie mir da was Ordentliches verkaufen würden. Und ich weiß es nicht. Ne? So, naja. Ich nehme zumindest an, das werden recht viele tun und wohlgemerkt, es geht darum, dass sie R&D ja eigentlich quasi sich sparen können. Also das ist ja jetzt nicht so, dass das Produktifizieren von Technologie, die sie für den iMac sowieso schon machen müssen, ne, quasi einfach nur das Mainboard rausnehmen, kleines Controller-Ding mit Thunderbolt rein und dann dann ein bisschen was, ein modifiziertes iMac-Gehäuse drumherum, und dann, das ist ja jetzt kein großer Aufwand und da kannst du ja wahnsinnig viel Geld mit verdienen bei den Margen, die Apple hat.
Du meinst, das ist quasi ein Abfallprodukt, was sie so da haben. Ne? Genau. Mhm.
Und die haben ja in der Vergangenheit immer sehr gute Display entwickelt.
Ja, das stimmt. Also
die haben ja auch sehr gute Displays.
Das meine ich nicht. Also natürlich waren die sehr, sehr gut und ich kann mir nicht vorstellen, also wenn es gut gelaufen wäre, hätte Apple das ja nicht eingestellt. Die stellen doch keine Sparte ein, wo sie viel Geld mitmachen.
Du darfst nicht vergessen, die waren immer mega teuer. Ne?
Ja.
Nur die haben natürlich auch immer Qualität verbaut. Also hier hängt noch ein 20 Zoll Cinema Display. Habe ich hier noch hängen. Das ist, glaube ich, 15 Jahre alt oder so.
Mhm. Ja, genau.
Da will man noch.
Ja, klar, sie haben natürlich auch schön Aluminium verbaut, also es waren schon tolle
Produkte, und ich auch keine Frage. Diese 30 Zoll Cinema Display habe ich auch schon gesehen. Wahnsinnsdinge, also unfassbar.
Ja. Vor allem zu der Zeit, wo sie
konnten das schon sehr gut. Ne?
Da haben die mit Sicherheit nicht viel Geld verdient, also weil das halt auch richtig Qualitätsware war.
Ja, aber jetzt in Apples Verhältnissen ist ja dann irgendwie eine. Ich weiß ja nicht, was da jetzt für eine realistische Marge drauf ist, aber. Typischerweise hat Apple da ja Margen, da wackelt sie mit den Ohren. No, dann machen sie halt entsprechend was
teurer. Die Refinanzierung mache ich mir auch wenig Sorgen. Die Frage ist immer, ob sie da Lust haben. Vielleicht hatten sie die Ressourcen nicht mehr, haben die Ressourcen eingestellt.
Ja,
also sich auf andere Sachen konzentrieren.
Ja. Wir hatten ja damals bei den AirPods, bei den WLAN-Basisstationen, wie heißen sie nochmal? Time Capsule und.
Ja. AirPod Extreme.
AirPods, nee.
Nee, eben nicht.
Doch, AirPod.
AirPod, genau, ja, richtig.
Schon gesagt.
Ich war auch beim AirPod.
Ihr habt nur AirPods verstanden.
ja, genau, ich habe die ganze Zeit AirPods gesagt. Also die AirPods, das ist auch so ein Ding gewesen, das haben sie eingestellt, weil sie hatten da so ein alterndes System, so auf einem anderen AirTOS basierendes System, was sie halt eben dann weiter pflegen mussten, und da haben sie wahrscheinlich irgendwie ein Team aufgelöst und haben gesagt, nee, komm, das lohnt sich nicht, da den Aufwand reinzustecken, da jetzt das alles zu aktualisieren und vielleicht dann irgendwie auf den Darwin-Kern zu schieben, eine extra Betriebssystem-Build für diese Dinger zu machen und so weiter, und dann haben sie halt eben gesagt, komm, da tauen wir raus, auch wenn das Geld macht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die kein Geld gemacht haben bei dem Preis. Nur die Weiterentwicklung, da muss man halt eben dann, wenn man Ingenieurszahlen, also mengentechnisch an den Leuten, die man einsetzen kann, Probleme hat, dann muss man halt eben Kompromisse machen. Und das ist so ein Kompromiss, den hätte ich wahrscheinlich auch gemacht, wenn ich mich hätte entscheiden müssen, ob ich jetzt irgendwie wo mögen die hingegangen sein, irgendeine andere Hardware hätte weiterentwickeln können, die zum Beispiel in den MacBook Pros zum Einsatz kommt oder in den iPhones gegen die Weiterentwicklung von den AirPods. Ne? So, dann hätte ich dann da wahrscheinlich als Engineering Manager auch entschieden, dann stellen wir das halt eben ein und lassen die das Zeug machen. Ne? So, das kann ich ja nachvollziehen, aber das wird ja auch nicht ein Dauerproblem sein. Ich weiß nicht, also in der letzten Zeit hat man nicht so intensiv gehört, dass Apple so diese massiven Probleme hat, Leute zu finden, obwohl das natürlich im Silicon Valley immer noch ein Problem ist und sie da ja jetzt auch angefangen haben, zumindest hört man intern so Strömungen, dass verschiedene Leute sehr laut gesagt haben, sie wollen halt eben auch in andere Städte reingehen, ne? Johnny Srucci, habe ich bestimmt auch wieder falsch gesagt, zum Beispiel wurde ja schon länger kolportiert, dass der das unbedingt haben wollte, dass er nicht nur Leute in Cupertino hinsetzen darf, sondern halt eben auch überall. Ne? Und das unter anderem ja dann dieser Bavarian Design Center, ohne das, was ja die alte Intel Modem-Entwicklung ist, die sie übernommen haben, in Bayern zum Beispiel dann jetzt nur deswegen überhaupt so etabliert werden konnte oder weiter betrieben werden konnte, weil sie da schon ein bisschen was von abgegangen sind, dass sie die zentrale Entwicklungsarbeit alles in Cupertino machen. Hm. So, also sie scheinen das wohl schon so ein bisschen realisiert zu haben, und dem Hörensagen nach gehen sie ja jetzt auch da in die Breite rein, dass sie auch in anderen Städten Entwicklung machen, und das ist natürlich eine Sache, die ihnen dann da auch sehr hilft mit der Verfügbarkeit von Ingenieuren dann besser dabei zu sein. So. Naja, also man kann sich das ja im Valley sehr lebhaft vorstellen. Ne? Also, wir sind ja jetzt hier so Leute, die im Kölner Raum am Arbeiten sind. Da ist das ja auch so, dass jeder Entwickler so von einem zum anderen wechselt, ne? Bis man mal alle durch hat. Das ist immer die Sorge, dass man irgendwann mal alle durch hat. Ne? Passiert aber nie, weil immer, ne, neue auftauchen und alte weggehen oder sowas, aber letzten Endes ist halt eben diese Welt klein und man trifft sich immer wieder und die Leute kennen sich so untereinander und so weiter. Und so ist das im Valley natürlich auch, das ist zwar größer und mehr Leute, aber die wechseln halt eben auch alle hin und her. Ne? Und da sind halt eben auch dann alle schon mal in Firma A, B, C und D gewesen und kennen sich dann alle untereinander und werben sich dann wieder ab und so weiter, ne? So wie das halt eben bei uns auch ist. Und letzten Endes ist das halt eben so ein eingeschworener Haufen. Ne? Und da hast du halt eben auch einfach irgendwann, hast du da einfach keinen neuen, ja? Wenn die Leute alle ein bisschen was glücklich sind und jetzt gerade nicht wechseln wollen, kriegst du halt eben keine mehr. Ne? Außer Leute, die da hinziehen. Aber hinziehen kannst du nicht, weil das kannst du ja nicht bezahlen und so weiter. Beziehungsweise dann gibt es ja teilweise auch noch nicht mal Häuser. Aber ich drifte ab. Ne? Aber das Problem ist halt eben da. So das Drumherum, das Feld. Ne? Du kannst halt eben nicht 1 Million Engineers nach Cupertino schippern, ne? Und dann da lassen. Ne? Das macht halt eben keiner mit.
Na, ja, gut. Das stimmt.
Wo sind wir jetzt eben gewesen? Ach so, ja, hier Zubehör bauen und sowas. Ne? Also ich kann mir das nicht anders vorstellen. Also Zubehör bei den Apple-Margen per se müsste eigentlich genügend Marge und damit auch Gewinn produzieren, dass man die machen möchte. Ich würde nur darauf spekulieren, dass das eher ein Ressourcenproblem ist. Und je nachdem, wie stark sie das gelöst gekriegt haben, sieht man dann, dass sie so da Sachen nebenbei machen oder nicht. Ist aber auch nur eine Hypothese, ich weiß da nicht mehr.
Ja, mal abwarten.
Genau, richtig. So, dann sind wir mit unseren Gerüchten dieses Mal durch, genau. Man ahnt schon, dass wir so ein bisschen was, also das ist quasi so das Sommerloch jetzt momentan, ne? Sommerloch gibt es ja nie, aber das ist jetzt so die Gerüchtelage. Es gibt keine bahnbrechenden Gerüchte derzeit, ne? Es werden quasi immer nur Sachen irgendwie konkretisiert oder so, ja? Und im Prinzip sind dann jetzt die neuen Geräte incoming. Wir haben ja jetzt auch zur EWDC nichts Neues gekriegt, also jetzt werden bestimmt einige Sachen dann halt eben anstehen im Herbst, so wie das ja letztes Jahr dann auch gewesen ist. Also da kommen jetzt wahrscheinlich mehrere Events in kurzer Abfolge hintereinander oder sowas und dann oder ich hoffe nicht so viele wie letztes Mal, prinzipiell ist das jetzt incoming und dann wird wahrscheinlich auch dann die Menge der Gerüchte dann wieder zunehmen kurz vorher. So, in dem Sinne kommen wir jetzt zu den Updates. In diesem Falle gab es jetzt in der Zeit seit unserer letzten regulären Folge 2 Releases. Einmal ist iOS 14.7 und Big Sur 11.5 gekommen. Das ist ja das wahrscheinlich letzte große Punkt-Release, was sie da jetzt noch offen hatten. Und danach haben sie dann gleich noch die 14.7.1 und die 11.5.1 nachgeschoben. Ich weiß jetzt nicht mehr, welches in welchem war, aber in beiden sind, glaube ich, jeweils Sicherheitsupdates gemacht worden. Also per se bitte Updates durchführen, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Unter anderem ist dort der schon hier bei uns angesprochene WLAN-SSID-Bug gefixt worden. Das ist auch gut so. Und noch ein weiteres, nicht weiter detailliertes Sicherheitsupdate von einem anonymen Reporter, welches nicht weiter dargelegt wurde. Das wird wahrscheinlich wieder was ganz Schlimmes gewesen sein. Dafür haben sie dann die Punkt 1 nachgeschoben. Auf jeden Fall bitte Updates installieren, das ist mal wieder so eine Sache, wo ich nicht warten würde. gerade, wenn sie solche nicht weiter dokumentierten, anonym gemeldeten Sachen haben. Das ist immer so eher untypisch. Gut. So. Was haben wir noch gehabt? Für den HomePod oder für die HomePods, da gibt es ja immer noch dieses inoffizielle Beta-Programm, wo jetzt irgendwie dauernd Sachen rausrutschen an Informationen zu der zu den entsprechenden Betas, die da kommen. Da gibt es momentan eine Beta 3 von HomePod OS 15 und oh Wunder, oh Staune, das hat Apple Lossless Support drin. Wir haben es ja schon gehört, dass Apple gesagt hatte, das soll kommen, aber das kam jetzt so in der Beta 3 etwas unerwartet von der Seite. Aber schön, dass es jetzt da ist. Ich habe ja schon gesagt, ich werde die Finger von diesen komischen inoffiziellen Betas halten, auch wenn man sich das irgendwo über eine shady Seite das Zertifikat installieren kann. Wer weiß, was du dir da noch mit installierst mit diesem Zertifikat. Das ist ja manchmal so ein bisschen tricky. Also da wäre ich vorsichtig und das kann ich natürlich auch noch abwarten, bis es dann soweit ist mit dem Lossless Support. Ich erwarte sowieso nicht da viel von hören zu können. Bei den kleinen HomePods erst recht nicht. Ich glaube einfach nicht, dass die von der Qualität gut genug sind, dass man das überhaupt raushören kann. Aber ich werde es gerne testen. Ich habe ja alles hier. Bei den großen vielleicht, aber ich bin mal gespannt. Also ich erwarte zumindest nicht viel davon. Gut. So, dann noch eine Beta, iOS 15 Beta 4 ist ebenfalls gekommen. Da gibt es eine ganz interessante Geschichte zu erwähnen, und zwar ist lustigerweise nicht von Apple erwähnt worden, aber von jemandem entdeckt und dann irgendwie in einem Forum gepostet worden, dass Fotos jetzt scheinbar Lensflares entfernt. Vielleicht kennt ihr das auch von Fotos, gerade so, wenn man irgendwie so gegen die Sonne fotografiert, hat man ja gerne so einen Lensflare im Linsenstack drin, der so, ne, so quasi die Verlängerung von der Sonne vom Winkel her in der Linse abbildet, und dann hat man da auch gerne dann halt eben einen oder mehrere Lensflares. Bei den iPhones ist es eher einer, und dieser Lensflare, für die Leute, denen das noch nicht aufgefallen ist, der hat auch gerne einen grünen Tint. Also das ist so ein grünes Bobbelchen, was man dann sieht. Ganz interessant, dass das scheinbar nur für die Farbe grün dann getriggert wird bei dem Linsenstack, den Apple da verwendet. Aber das hat halt eben mit den optischen Eigenschaften von den Linsen zu tun, dass das halt eben bei einer Linse sich irgendwie so bricht, dass es dann halt eben zu sehen ist. Und das ist gar nicht so untypisch, dass es mal eine Farbe hat, diese Lensflares. Das kommt halt eben darauf an, wie die Linsen davor und auch die betroffene Linse die Farben unterschiedlich handeln. Die Farben, die gehen manchmal unterschiedliche Wege in so einem Linsenstack. Deswegen ist das eine komplizierte Thematik, dass sie also da die Farben unterschiedlich darstellen. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich finde es interessant, dass sie da jetzt ich vermute mal halt eben irgendwas, ein kleines neuronales Netz oder sowas gebaut haben, was das irgendwie findet und entfernt oder sowas. Es ist nichts, was man nicht hätte wegmachen können, ja, wenn einen das gestört hat. Das ist ja nur so ein kleines Pünktchen gewesen in der Regel. Ist man halt eben einfach mit diesem Retusche-Tool hingegangen, hat das retuschiert, dann war das weg. Ja. Das wäre jetzt nicht so dramatisch gewesen, aber trotzdem ganz lustig zu sehen. Die Fotos-Leute, da scheinen ja tatsächlich doch dann auch Engineers zu sitzen, die dann auch gerne schon mal solche Sachen machen, die eher nur so eine Convenience-Geschichte sind. Ne? Aber vielleicht legen sie da auch mit Absicht Wert drauf. Vielleicht ist das Leuten wichtig, so wie Apple da immer drauf rumreitet auf den neuen Fotografie-Features. Scheint das ja auch viele Leute dann zu interessieren, ne?
Ja, meist schon, ja.
Gut, noch eine spannende Fotosache. Das finde ich persönlich sogar noch viel spannender, weil das habe ich selber schon live immer verflucht. Und zwar Wer kennt das nicht? Ja, viele Fotos gemacht, irgendwie hier so Geburtstag von Töchterchen, ja, so innerhalb von 2 Stunden irgendwie 200 Fotos gemacht, ja, zumindest wenn du so ein Fotonerd bist wie ich, und dann hast du halt eben dann einfach sehr viele Bilder auch, wo du mal Leute nicht drauf hast, andersrum, wo du Leute drauf hast, aber das Gesicht nicht sehen kannst, weil derjenige so irgendwie gerade wegguckt zur Seite oder sowas. Ne? Das hat man ja öfter mal, gerade wenn man irgendwie Gruppen fotografiert, dass halt eben nicht alle hier Cheese in die Linse sagen, sondern man halt eben eine Situation aufnimmt und dann erkennt halt eben die Gesichtserkennung von Fotos nur die Leute, die in die Kamera gucken. Ja, und seit Jahren habe ich mir dann schon immer gedacht, warum schauen die sich nicht diese gesamten Fotosessions an, die sie ja mittlerweile, also schon seit einiger Zeit ja auch automatisch kopieren. Sie erkennen die ja mittlerweile auch als Fotosessions, aber sie haben das nicht intelligent verwendet in irgendeiner Art und Weise. Ne? Denn wenn ich 2 Bilder vorher bei der Person das Gesicht sehen konnte, dann könnte ich ja dann darauf schließen, dass an derselben Stelle die Person immer noch ist, wenn die sich jetzt nicht groß bewegt hat. Und da könnte man ja wunderschön auch ein neuronales Netz für trainieren. Ja, ja. So. Und das haben sie tatsächlich gemacht. Sie machen jetzt Oberkörpererkennung. Das heißt also, sie gehen jetzt hin, lernen aufgrund der Bilder in diesen Gruppen, lernen sie, wenn sie die Gesichter sehen können, wer das ist. Also sie lernen es, das Gesicht und den Oberkörper zusammenzuführen, zusammenzubringen und dann auf dieser Basis dann wiederzuerkennen. Also wenn da jetzt jemand ein rotes T-Shirt anhat und das wird dann als Daniel erkannt, dann und sie sehen 2 Bilder weiter nur noch das rote T-Shirt ohne Gesicht, dann sagen sie halt dem, okay, das muss Daniel sein. So, das ist natürlich jetzt nur grob, ne? Neuronales Netz macht das jetzt ein bisschen filigraner als nur ein rotes Shirt. Ja? Die funktionieren ja etwas anders, als ich das jetzt gerade beschrieben habe, aber die Oberkörpererkennung ist halt eben das, was sie da jetzt liefern. Und vor allen Dingen im Zusammenhang mit diesen Fotoreihen, wo man dann das auch letzten Endes dann drauf abbilden kann. Sehr schöne Sache. Muss ich mal ausprobieren, ob das bei mir so funktioniert. Wie gesagt, habe ich sehr oft diese Serien, wo auch sehr viele Bilder drin sind, dann werde ich mal ausprobieren und dann mal drüber berichten. Jo. So, das hätten wir auch erledigt. Ah ja, genau, noch eine Beta, und zwar die AirPods Pro wurde ja angekündigt, sollten ja auch einen Beta-Train bekommen in Zukunft, also mit Beta-Updates für die Entwickler versehen werden. Und das ist jetzt tatsächlich gekommen. Im Entwicklerportal kann man jetzt ein Configuration Profile für die AirPods Pro Firmware Trains quasi installieren. Das heißt also, man installiert sich, wie man das auch für die normale Entwickler-Beta schon gemacht hat, ein Konfigurationsprofil, in diesem Fall von Apple direkt natürlich runtergeladen, und schaltet dann damit quasi, also auf dem iPhone installiert man das, wohlgemerkt, und schaltet dann damit den Update-Mechanismus für diese Beta-Variante von den AirPods ein. Das heißt also, er macht das dann auch so, dass dann auf dem iPhone dann das gecheckt wird und dann über diesen separaten Train für die Betas dann halt eben dann dort dann die Beta-Versionen dann zur Verfügung gestellt werden. Natürlich mit dem bekannten komischen Updater. Ja, Apple selber schreibt da nochmal dabei, dass das bis zu 24 Stunden dauern kann, bis das letzten Endes auf den AirPods ankommt. Wenn man,
diesen Updater würde ich nie verstehen.
Ja, genau. Ich verstehe einfach auch die Idee dahinter nicht und wie er zuverlässig funktionieren kann. Und warum sie da nicht einfach einen Button machen, jetzt installieren,
sondern ja, nochmal. Also ist mir absolut schleierhaft, die Idee.
Ja. Ne? Dann das ist ein bisschen konfus, aber ansonsten ist diese Beta tatsächlich jetzt zur Verfügung. Ich habe noch nicht die Gelegenheit gehabt, das auszuprobieren. Hat jemand von euch Muße gehabt?
Nee, ich wollte aber auch nicht.
Ja. Nee, ich war ja im Urlaub letzte Woche. Also ja. Keine.
War noch nicht dazu gekommen.
Keine Zeit
vielleicht,
für sowas.
Vielleicht gönne ich mir das mal. Mal gucken. Aber interessanterweise ist es tatsächlich so, dass hier drei Features jetzt tatsächlich irgendwie dann in der Firmware schon zur Verfügung stehen sollen. Mittlerweile gibt es übrigens auch schon die Beta 2 davon. Also sie haben relativ schnell noch ein Update hinterher geschossen. Das heißt also, sie unterstützen dort jetzt einmal FaceTime Spatial Audio. Das hatten sie ja in der Präsentation angekündigt, dass sie quasi dann die Leute via Spatial Audio bei FaceTime in den Raum dann verteilen, wenn die Leute sprechen. Ja. An der Stelle muss ich dann gleich mal sagen, bin ich ziemlich irritiert, warum zur Hölle nochmal brauchen dafür die AirPods ein Firmware-Update? Seltsam. Also das macht für mich irgendwie nicht wirklich Sinn, dass das ein Feature ist, was auf den Kopfhörern läuft. Ich hätte jetzt angenommen, dass das einfach auf dem Telefon gerendert und dann übertragen werden kann, dann läuft das ja potenziell auch auf jedem Kopfhörer. Das ist ja grundsätzlich so eine Sache, die so ein bisschen seltsam ist. Ja, gut. Also das, wie gesagt, noch nicht ausprobiert, werde ich dann aber vielleicht mal tun. Ist das erste, FaceTime Spatial Audio Support. Dann die schon angesprochene Ambient Noise Reduction soll da jetzt unterstützt sein. Jetzt Sascha gerade um die Ecke, aber das ist ja genau das, was wir schon ausprobiert hatten und bisher super schlecht funktioniert hatte. Da erklärt sich jetzt auch, warum. Ne? Weil Ambient Noise Reduction wohl scheinbar noch gar nicht unterstützt war. Das hatten wir auch so ein bisschen spekuliert. Und Thema Conversation Boost hatten wir ja auch nicht testen können bisher, ist jetzt auch dann mit der Beta 2 von dieser Firmware dann nachgeliefert worden. Ja, würde also sagen, das müssen wir nochmal testen mit den neuen Features. Das könnte natürlich dann jetzt dann ganz brauchbar sein, ist zumindest die Hypothese. Müssen wir mal schauen. Gut. Ich wollte ein Thema ansprechen. Apple hat tatsächlich ein Support-Dokument nochmal aktualisiert bezüglich der Desinfektion von Apple-Devices. Und da hatten wir ja vor ziemlich langer Zeit schon mal drüber gesprochen, als Apple diese Klarstellung gemacht hatte, das und womit man die Geräte reinigen kann. Vor allen Dingen ist das ja Isopropylalkohol, also das, was zum Großteil auch in dem Desinfektionsmittel, was man für die Händedesinfektion zum Beispiel benutzt, drin ist. Also jetzt nicht reiner Alkohol, man hat da meistens entweder reinen Alkohol, also Trinkalkohol oder Isopropylalkohol, den man per se tunlichst nicht trinken sollte. Apple empfiehlt halt eben diesen Isopropylalkohol, den man aber überall gut bekommen kann, als Desinfektionslösungen für die Geräte zu benutzen. Und letzten Endes funktioniert das auch wunderbar. Ich hatte das ja auch schon das eine oder andere Mal erwähnt, dass ich hier so kleine Swabs für Ärzte benutze, um mein iPhone zu wischen mit Isopropylalkohol seitdem. Das sind diese Dinger, das kennt bestimmt jeder so von der Spritze oder von der Impfung oder irgendwas, was halt in die Haut gegangen ist. Da geht der Arzt immer hin, nimmt sich so eine kleine Einmalpackung, zieht da so ein kleines so ein stoffartiges Ding raus, was mit Alkohol getränkt ist. In diesem Fall ist das Isopropylalkohol. Wischt damit über die Haut und sticht dann dort an der desinfizierten Stelle dann die Spritze. Und diese einzelnen kleinen steril eingepackten Swabs, das ist so ein baumwollartiges Material, das kriegt man so in großen Paketen, so im 100er-Pack für kleines Geld auf Amazon gekauft. Und das funktioniert wunderbar, um iPhones zu desinfizieren, solange man keine Lederhülle verwendet. Bei einer Lederhülle zersetzt sich das Leder, Warnung. Die normalen Gummihüllen, die werden vielleicht ein bisschen trocken im Laufe der Zeit, aber ansonsten überleben die das ganz gut. Ich benutze das hier sehr, sehr aktiv und das funktioniert wunderbar. Worauf wollte ich hinaus? Apple warnt davor, ausdrücklich nochmal bitte nicht Wasserstoffperoxid zu benutzen. In Amerika ist das sehr üblich, dass man Desinfektionstücher an vielen Stellen hat. Das ist jetzt hier so in Deutschland weniger etabliert. Und diese Desinfektionstücher, also wo man dann hier irgendwie Tische oder sowas mit abwischen kann, in Amerika sehr etabliert, dass die mit Wasserstoffperoxid funktionieren. Das ist ja auch eine Möglichkeit, Desinfektionsmittel zu machen. Wasserstoffperoxid kennt aber vielleicht der geeignete Friseurgänger auch als Bleichmittel. Und Bleichmittel sind natürlich per se in der Regel immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Natürlich auch auf Geräten, die Farben haben und sowas. Deswegen also hätte ich mir das zumindest relativ leicht denken können, ne? wo man blonde, hellblonde oder weiße Haare mitmachen kann. Da würde ich jetzt nicht unbedingt über mein schön farbiges iPhone oder die Hülle drüber gehen. Genau da waren sie jetzt nochmal davor mit dem ausdrücklichen Hinweis, doch bitte nicht Wasserstoffperoxid zum Reinigen der Geräte und Zubehörteile zu verwenden und explizit nochmal darauf hinweisen, dass das dann Schaden nehmen kann. Und wollte ich dementsprechend nochmal erwähnt haben. Ist jetzt in Deutschland nicht ganz so etabliert, aber vielleicht gibt es auch hier und da mal so Reinigungstücher mit Wasserstoffperoxid. Das, zumindest habe ich das schon mal gesehen, dass das so anteilig drin war. Dann ist dann zu einem Großteil Alkohol drin gewesen, aber ein bisschen Wasserstoffperoxid. Ich glaube, diese WHO-Mischung, die man hier und da immer wieder mal gesehen hat, die hatte das zum Beispiel. Ne? Da müsste man dann ein bisschen vorsichtig sein. Also im Zweifelsfall bitte quasi reine Isopropylalkohollösungen kaufen. Entweder kriegt man die so als normales Händedesinfektionsmittel. Da muss man nur aufpassen, dass man da nicht irgendwelche Zusätze drin hat. Da sind dann oft so Zusätze, die die Hände nicht so trocken machen drin, beziehungsweise das Gegenteil, ne, die wieder so ein bisschen feucht befeuchten und diese Schlieren möchte man auch nicht auf dem Gerät haben. Deswegen benutze ich nur Desinfektionsmittel, welches das typische desinfizierende Isopropylalkohol in der Variante 70% drin hat, also 30% Wasser, 70% Isopropylalkohol. Das ist die empfohlene Variante, das empfiehlt Apple auch selber. Und das ist lustigerweise genau die Zusammensetzung, wo diese Swabs mitgetränkt sind, die ich eben erwähnt hatte. Und wo man auch hier einfach so Isopropylalkohol zum Reinigen oder sowas verkaufen kann. Ich hatte hier, als das mit Covid losging, einmal irgendwie so eine Literflasche Isopropylalkohol bestellt, als Apple das kundgetan hatte. Und dann benutze ich hier jetzt einfach so ein Mikrofasertuch, ne, mache da so einen Spritzer von dem Isopropylalkohol drauf und wische dann, wenn ich mal was mehr wischen will oder übers iPad wischen will, sodass so ein kleiner Swap zu viel ist, mache ich das so und dann gehe ich da einfach mal drüber und dann kann man da sehr geldsparend dann seine Desinfektionslösungen machen. Diese Flaschen, mittlerweile dürften die Preise wieder sich normalisiert haben, die kriegt man dann für wenige Euro und das hält jahrelang. Man braucht so eine Literflasche, das kriegt man eigentlich nicht leer, ne? Wenn man da jetzt nicht jeden Tag das ganze Office mitputzt. Ne? Naja, gut, so, also so viel dazu. Wo wir schon von Office dran sind, Apple Store, kleine Neuigkeit. Wenn schon keiner App-Clips benutzen will, dann benutzt Apple die zumindest selber, haben sie sich jetzt mal gesagt. Und zwar gibt es jetzt eine App-Clips-Lösung für den Apple Store, wo die Leute, die nicht die Apple Store-App installiert haben, da gibt es das schon seit langer Zeit, jetzt Self-Checkout im Store machen können. Das heißt, sie haben jetzt tatsächlich in den Stores ein Poster aufgehängt mit ihrem App-Clip Barcode, ist das ja quasi, ne? 2D-Barcode, den sie da selber gemacht haben, den ich auch in Realität tatsächlich noch kein einziges Mal gesehen habe bisher, einfach weil ich jetzt bei Apple noch nicht war und ansonsten kein Mensch diese App-Clips verwendet derzeit. Ein bisschen schade, ist eigentlich eine schöne Technologie, ne? Aber irgendwie.
Eigentlich schon, ja. Aber ich hätte mich auch gewundert, wenn es groß angekommen wäre, ehrlich gesagt.
Ja, das ist so ein Thema, wo man halt eben sich extra hinsetzen und was Separates machen muss. Das ist immer aufwendig.
Ich meine, QR-Code hat sich auch halbwegs durchgesetzt, ne? Da jetzt zwischenher nochmal was zu machen.
Ja, jetzt davon mal ganz abgesehen, du könntest, glaube ich, auch einen QR-Code benutzen. Aber das letzten Endes müßig, wenn die App-Clips keiner benutzt.
Das meinte ich. Ja, das stimmt. Also, aber zurück zum Eingehen. Mhm. Den App-Clip für den Self-Checkout ist natürlich auch prädestiniert. Ne? Ich meine, das ist jetzt eigentlich das perfekte Anwendungsbeispiel, was Apple auch mal quasi vorgestellt hat. Deswegen eigentlich verwunderlich, dass es so lange gedauert hat. Für Shazam gibt es einen, weiß ich, den habe ich nämlich aus Versehen selber, also weiß ich aus Versehen, den habe ich halt mal selber geladen. Mhm. Aber ansonsten sind mir ehrlich gesagt auch App-Clips noch nie begegnet. Aber jetzt ist man auch nicht allzu viel unterwegs im Moment und kommt vielleicht nicht mit viel in Kontakt, was man mal spontan braucht. Ne? Und
Covid hat's getötet.
Ah, das will ich jetzt vielleicht noch nicht sagen.
Aber. Ja, da ist ja keiner unterwegs. Dann ist auch kein Wunder, dass keiner irgendwie App-Clips haben will.
Ja.
Naja, gut. Ja, gut, aber schöne Sache. Ich liebe ja dieses Self-Checkout. Es ist einfach göttlich. Ja, hingehen, Hülle vom Ständer nehmen, einmal schnell einscannen, piep, in die Tasche rausgehen, tschüss sagen. Vom Sicherheitsmenschen kriegt man noch ein Auf Wiedersehen gesagt, wird angestrahlt und geht raus. Also in anderen Läden wäre ich dann schon längst getackelt worden. Aber da kann ich ja dann auch nicht bezahlen vorher.
Ja, nee, also das Self-Checkout, ich finde den auch großartig. Ja. Ich letztens erst den für mein AirTag, den Lederhalter, also für den Schlüsselbund, den habe ich mir dann gekauft.
Ja, geht ja sowieso nur für Zubehör. Die großen Sachen müssen sie dir ja eh aus dem Lager bringen. Da musst du dann, haben sie das bisher nicht gemacht, aber bei dem Zubehör ist das halt eben eine schöne Sache. Und letzten Endes, benutze ich das sehr gerne. Gut. Ja. Dann noch zu einem ganz anderen Thema, aber ja, hier kommen dann so meine zwei Interessen zusammen, so auf der einen Seite die Apple-Welt und auf der anderen Seite das irritierende Verhalten von Elon Musk, wo ich ja eigentlich von seinen, ich sage es mal absichtlich, Machenschaften eigentlich sehr interessiert bin, von den E-Autos, die ich mir allerdings immer noch nicht leisten kann bei den Preispunkten, die sie da aufrufen, bis hin zu den Raketen, die ich mir nicht leisten muss, aber immer gucken darf, und Töchterchen mit dazu, und wir hier sehr viel Spaß haben, das nachzuverfolgen, was jetzt hier die existierenden Raketen, aber auch die gerade neu entwickelt werden, angeht, was halt eben bei Elon sehr viel mit Gigantismus und viel Boom zu tun hat, weil die ja auch da schön immer aktiv testen und alles explodieren lassen und so weiter. Das macht natürlich Spaß, sowas zu sehen. Ich verfolge das mit großer Freude. Und letzten Endes hatte ich ja in der letzten Zeit schon gesagt, Elon ist so ein bisschen so ein zwiespältiger Charakter geworden in meinen Augen, weil man von ihm, also auf der einen Seite unglaublich vorausschauender Mann, der unheimlich gut irgendwie die Sachen umsetzen kann, die er sich vorgenommen hat. Ja, man muss sich mal anschauen, was er dabei bei Tesla am Machen ist und auch bei SpaceX am Machen ist und was er da alles schon für Dinge revolutioniert hat in diesen Bereichen. Und dann so im Vorbeigehen dann auch noch hier so, ne, Satelliten-Internet macht und diese Geschichten. Und auf der anderen Seite aber halt eben auch viel Quark erzählt. Ne? Irgendwie Blödsinn über Covid, über Twitter in der Gegend rumpustet und sehr viel grenzwertiges Zeug dort postet an der Stelle. Das nur vorweg, also da bin ich jetzt nicht hundertprozentig seiner Meinung immer, aber das muss man ja auch nicht sein. Ich schüttel dann einfach nur den Kopf und scroll weiter. Wirklich gerne arbeiten würde ich für ihn mittlerweile nicht mehr, ja, weil ich weiß, dass er zumindest im, also jetzt nicht aus erster Hand, ne, aber man hört aus sehr vielen Quellen, dass er halt eben entweder so all in von den Leuten erwartet oder gar nicht. Und wenn ich mein Leben aufgeben muss, um für ihn arbeiten zu dürfen, um seine Ziele zu erreichen, dann sage ich lieber gar nicht. Ne? Weil ich mache zwar gerne Sachen, die mich motivieren, wo ich mich motiviert sehe, aber ich habe immer noch ein Leben und ein privates Leben und eine Familie. Und wenn ich die nicht haben darf, dann...
Work-Life-Balance ist schon wichtig.
Genau. Ne? So, und das ist ein anderes Thema. So. Und letzten Endes bringen wir das jetzt gerade beides zusammen. Und zwar, Elon Musk hat sich geäußert über Epic versus Apple. Und er sagte dann hier an der Stelle, kleiner kurzer Tweet von ihm vom 30. Juli, Apple App Store Fees are a de facto global tax on the Internet. Epic is right. So.
Ja.
Ja, also finde ich jetzt ein bisschen übertrieben, er übertreibt aber ja immer. Ja,
er polarisiert, na klar.
Genau, er macht das gerne und wahrscheinlich auch mit Absicht. Also Global Tax on the Internet finde ich jetzt vollkommen übertrieben.
Ja gut, Apple ownt ja nicht das Internet. Also das stimmt ja per se schon nicht und das gilt ja nur für ihre Produkte, wenn überhaupt. Und ja, wie gesagt, ist halt eine überspitzte, übertriebene Aussage von ihm und
Ja, gut. Dass er dann letzten Endes sagt, Epic is right, ist dann auch wieder nur so polarisierend. Ne? Also wir haben ja die ganze Zeit auch immer gesagt, im Prinzip muss da was passieren. Apple ist einfach zu groß geworden und zu dominant, vor allen Dingen auch dann in der Ökosystemsituation, die es jetzt gibt hier mit zwei Ökosystemen und so, wo man so schnell nicht hin und her wechselt, dass halt eben irgendetwas passieren muss an der Stelle. Ja, aber Entscheidungen getroffen oder irgendwas wurden ja jetzt in dem Bereich auch noch nicht. Auch die Richterin hat nichts von sich hören lassen. In dem Sinne steht das also alles noch aus. Und wir wissen ja jetzt auch mittlerweile, dass viele Länder mittlerweile Ermittlungen monopoltechnischer Natur aus dieser Richtung jetzt auch gegen Apple machen. Also sie werden irgendwo zusammengestutzt werden, was das Thema angeht. Ich bin nur mal gespannt, in welche Richtung das geht und ob das was bringt. Aber ja, das, was passieren muss, das versteht, glaube ich, jeder mittlerweile. Und man muss halt eben einfach nur da irgendwie einen Middle Ground finden, wo man sich da letzten Endes jetzt dann drauf einigen kann. In diesem Zuge, das hat ja dann Musk auch nochmal in einem zweiten Tweet dann nochmal hinterhergeschossen, sagte er dann hier, normally competitive pressure would force Apple to lower fees, but Apple and Android have a duopoly on phones. When the interface familiarity is taken into account, it's basically a monopoly, Musk said. The effective 30% sales tax Apple charges is hidden from users or there would be an outcry. Also letzten Endes ist das auch noch mehr oder weniger das, was ich gerade schon gesagt hatte. Also diese zwei Ökosysteme, die sind für sich ein Monopol. Das kann man ja auch so sehen. Das ist ja auch die Argumentation von Epic gewesen. Nur, dass die halt eben das Ganze verpackt haben in ihrem ganzen Klimbim mit dem Spiel und dem Reinschmuggeln von Bezahlsystemen, die bei Apple nicht erlaubt sind aufgrund des Vertrages, den sie da geschlossen haben und so, was das Ganze natürlich alles ein bisschen schwierig macht von der Argumentation. Aber der Hintergrund ist natürlich, die Absicht ist schon eigentlich dieselbe, nur dass Epic da jetzt natürlich nur für den eigenen Vorteil argumentiert, aber das wissen wir ja schon. Und was ich hier daran interessant fand, das war dieser letzte Satz, dass also es wahrscheinlich einen Aufschrei geben würde, wenn die Nutzer wüssten, dass diese 30% da kassiert werden. Glaubt ihr, das ist so? Glaubt ihr, die Leute würden sagen, was ist das denn für eine Sauerei, wenn da jedes Mal dran stehen würde, inklusive 30% Apple-Steuer?
Nee, glaube ich nicht. Also vor allem, weil die Preise ja die gleichen jetzt noch bleiben würden. Das heißt, die Leute haben sich dran gewöhnt. Auch so, ich glaube einfach, es gibt ja keinen Weg dran vorbei. Ne? Also natürlich, ich würde auch gerne tanken ohne die ganzen Steuern. Ja? Aber ob jetzt Apple 30% kriegt und die vielleicht gut investiert oder ob ich beim Tanken 80% Steuern zahle oder wie viel das noch waren auf dem Sprit, die der Staat dann verschleudert, um irgendwie 20 Jahre einen Flughafen zu bauen oder so. Das muss halt bezahlen, oder du tankst halt nicht oder kaufst halt keine App, Punkt. Also ich sehe das halt immer noch ganz einfach. Es ist niemand gezwungen, keiner zwingt dich dazu, das zu nutzen, das zu kaufen und das so zu machen. Das ist ja immer noch jedem selbst überlassen. Aber wenn ich in einem Ökosystem, wie jetzt in dem Falle bei Apple lebe, da muss ich mich halt mit gewissen Dingen abfinden. So, und
ja, ich finde genau. Ich finde die Formulierung auch schwierig. Es ist keine Steuer. Du bezahlst eine Fee für eine Dienstleistung. So, und das ist keine Steuer.
Ja, wenn du es jetzt undifferenziert betrachtest, dann könnte man es vergleichen mit einer Steuer, aber dann kannst du das halt eben auch überall sonst. Ne? Also irgendwo müssen halt eben solche...
Da musst du es, aber da musst du es auch Fies. Überall dran schreiben. Da musst du ja auch dran schreiben, ja, bei jedem Lied, genau. Was gibt es an die GEMA ab, ne? Was genau. bei jedem anderen Nippes musst du es dann ordentlich dran schreiben. Aber wie die ursprüngliche Frage, wird es helfen? Nee. Weil, keine Ahnung, wenn ich jetzt beim Rewe einkaufen gehe, dann zahle ich ja auch je nach Produkt 19% Mehrwertsteuer. Ja, was soll ich denn jetzt machen? Soll ich jetzt sagen, nee, friss ich kein Käse mehr? Oder was ist jetzt der Intent daraus? Also du kannst ja in keinen Laden gehen, wo du die nicht zahlst.
Ja,
eben. So, also ist das ja alternativlos. Ne? Also bei richtiger Steuer. Ne? Also jetzt bei Apple können sie wenigstens sagen, gehe ich zu Google, keine Ahnung, wenn ich weniger nehmen oder so.
Ja, vor allen Dingen ist es ja auch so, dass der Laden ja auch seinen Prozentsatz bekommt. Und da sagt man ja auch nicht Steuer für.
Ne? Genau. Ne? So, also da halt müsste man ja auch die Gewinnmarge jetzt überall dran schreiben. Das wäre dann mal interessant.
Ja,
das wenn du die Marge dran schreibst, ich glaube, das wäre sehr interessant.
Das gibt wirklich einen Aufschrei, aber ja, nicht von den Benutzern.
Das glaube ich, wäre was anderes. Wenn du den EK dran schreibst, ich glaube, dann wird's spaßig. Ne? So. Ja. Aber das macht denn, da schreit dann auch wieder keiner. Ne? So. Aber bei sowas, wenn Epic da noch dran schreibt, wie viel sie damit verdienen, und was der tatsächliche Wert ist, dann halte ich das für fair. Aber Elon Musk möchte auch nicht ausweisen, was das Auto wirklich kostet und was er dafür kriegt. Das willst du auch nicht, die Gewinnspanne davon haben.
Ja gut, also gerade bei so teuren Produkten ist natürlich die Gewinnspanne auch enorm, schon bei wenigen Prozenten Gewinn. Deswegen würde man da ganz schön mit den Ohren wackeln, klar.
Ja gut, aber du kannst ja selbst einen Prozent angeben, ne? Also.
Ja, ja. Also ich sag nur, also viele Leute machen sich das nicht klar, aber logischerweise ist da auch eine sehr hohe Gewinnspanne drauf auf so einem Auto. Ansonsten könnte man auch gar nicht operieren. Also gerade diese Großgeräteproduktion, sei es jetzt Autos oder andere Maschinen, die groß sind, ist halt eben auch teuer und aufwendig.
Ja, ja, genau. Also das muss man immer mit berücksichtigen. Man muss halt aufpassen, dass man manche Dinge nicht zu sehr vereinfacht. Und vor allem ist man ja auch nicht in allem so krass drin, dass man das mit einem super Urteil bewerten kann. Ich finde, das ist manchmal ja sehr, sehr schwierig. Also deswegen sage ich ja auch so eine Gerichtsentscheidung halte ich für extrem schwer und extrem weitreichend. Ja? Also wenn du jetzt sagst, solche Stores dürfen grundsätzlich keine 30% mehr nehmen, triffst du halt auch viele, die vielleicht darauf aufbauen und gar nicht funktionieren ohne. Die jetzt aber gezwungen sind, das dann zuzumachen. Ja, hilft das? Nee. Deswegen Generalentscheidungen sind nicht immer das Gelbe vom Ei. Das ist bei einer normalen Steuer einfach, weil die zahlt einfach jeder. Ja, so, da triffst du jetzt keinen, der sagt so, ja, vor allem, weil kein Laden deswegen zumachen muss, weil er zahlt ja selber nicht die Steuer, sondern er führt sie ja dann nur ab. Nur beim bei sowas wie, wo meine Refinanzierung darauf läuft, ja, also wenn ich jetzt sage, kannst du auch sagen, generell, du darfst nicht mehr eine Marge haben als, was weiß ich, 30% von mir aus, so, ja, dann kriegst du kein Auto mehr gebaut, eine Autoentwicklung kostet Milliarden, bis so ein neues Ding fertig ist, ne? Da werden x Sachen gebaut, ja, da brauchen die eine große Gewinnspanne, wenn das jetzt aber so verallgemeinerst, dann kann man das machen, aber das, wie gesagt, man muss halt aufpassen, die Dinge nicht zu simpel zu sehen. Ne? So simpel ist die Welt nun mal nicht und schon gar nicht die Finanzwelt. Und da fällt das ja mit rein. Ne? Aber ich glaube nicht, dass das einen Aufschrei geben würde, beim besten Willen nicht. Da gibt es andere Dinge, wie gesagt. Die würden viel eher eingeben.
Ja, also was soll man sagen? Also ne, wir haben das ja schon ausgiebig diskutiert in der Vergangenheit. Es ist einfach, es muss irgendwas passieren, aber irgendwie noch keiner hat wirklich einen Vorschlag gemacht, was da sinnvoll passieren soll, dass alle glücklich damit sind. Ne?
Ja.
Wir können nachvollziehen, dass Apple da lieber ein geschlossenes System fahren möchte mit dem App Store, und den Reviews als Kontrolllösung. Das per se steht ja, ja, also auch jetzt, was diese Monopoldiskussion angeht, eigentlich gar nicht so direkt zur Diskussion, sondern es geht ja dann eher darum, dass Apple dann den Leuten aufdrückt, halt eben dann die 30% bezahlen zu müssen, was dann für einen Monopolisten halt eben dann eine sehr große Kontrollmacht letzten Endes dann
erzeugt. Aber ich finde auch da nicht, Apple drückt dem Kunden die 30% auf, sondern sie drücken es ja mehr oder weniger dem Verkäufer auf. Weil ich glaube, beim besten Willen nicht, wenn Apple jetzt sagt, wenn man nur 15%, dann würde Epic die In-App-Käufe auch nicht billiger machen, im Leben nicht. Die würden einfach die gleich bleiben und mehr Gewinn machen, Punkt.
Ja, das ist.
Die tun zwar immer so, als wenn sie dann Preise reduzieren würden, das würden sie aber eh nicht machen.
Ja, das ist die klassische Diskussion bei Monopolpreisen. Ne? Also wenn jetzt Monopolisten hohe Preise haben und du brichst das Monopol auf, ja, hast dann irgendwie einen Konkurrenten im Markt, siehe hier unser Mobilfunksystem in Deutschland, ja, wo heißt das dann Triopol oder wie ist das, wenn es drei gibt? Duopol kenne ich ja, aber müsste dann Trio sein, ne? Dieses Triopol, da passiert ja auch seit Ewigkeiten nichts. Wir sind super teuer im Vergleich zu anderen Ländern und nur weil wir hier keine Konkurrenz unter den Ländern haben, bewegt sich in Deutschland bei den Mobilfunkpreisen und bei der Netzqualität und sowas nichts. Ja? Und wir haben uns schon öfter mal über die Unterschiede und Qualitäten von deutschen Netzanbietern unterhalten, aber gerade habe ich nochmal gelesen, dass wir halt eben hier auch legendär schlecht sind. Nicht nur was die Preise angeht, sondern auch die Netzfähigkeiten. Das ist schon
immer wieder, das ist schon traurig, ja, das stimmt. Aber gut, mit einer so schlecht digitalisierten Regierung, die wir auch haben, braucht man nicht darüber träumen, dass sie, ja. Dass wir da irgendwie mal vorankommen. Zumindest nicht zeitnah. Ja. Aber zurück zum Thema.
Mhm, genau.
Der gute Elon.
Ja, noch eine kleine Geschichte. Und zwar ist ein neues Buch erschienen. Ich habe das auch im Buchhandel letzte Woche schon einmal gesehen. Und kurz darüber nachgedacht, ob mich das interessiert, bin aber noch nicht sicher gewesen. Und zwar geht es um das Buch Powerplay, Tesla, Elon Musk and the Bet of the Century. Also da hat jemand, ich hatte seinen Namen irgendwo aufgeschrieben, Tim Higgins, genau, hat dieses Buch geschrieben. Das geht so entfernter, so halt eben um das Ganze, was Musk macht. Also das ist auch nichts scheinbar, was direkt über ihn gelaufen ist. Im Gegenteil übrigens, kleine Anekdote, gerade eben frisch gelesen, Walter Isaacson, ja, habe ich bestimmt auch wieder falsch gesagt, also Mensch, der die Biografie von Steve Jobs gemacht hat damals, mir deswegen namentlich ein Begriff, ist jetzt offizieller Biograf von Elon Musk geworden, hat er selber getwittert gestern, glaube ich. Und musste ich ja schmunzeln. Also schon lustig. Also die suchen sich auch immer die richtigen. Naja, gut. Wie gesagt, hier Buch von Tim Higgins, kenne ich nicht weiter, kann ich auch nicht bewerten. Hatte ich nur drüber nachgedacht, ob mich das interessiert, aber noch nicht entscheiden können. Lange Rede, kurzer Sinn. Es gibt eine Geschichte, einen Auszug aus diesem Buch, der kolportiert wurde von verschiedenen Medienberichten. Interessanterweise aber etwas ziemlich nicht handfestes, wenig handfestes, denn es gibt hier einen Bericht aus zweiter Hand, der hier wiedergegeben wird. Und bei diesem Bericht geht es um ein angebliches Telefongespräch zwischen Elon Musk und Tim Cook, die die Möglichkeit eines Kaufs von Tesla, also dass Apple Tesla kauft, besprechen. Und angeblich soll Tim Cook diese Idee gehabt haben und dann mit Elon Musk Kontakt aufgenommen haben. Ganz anders, als Musk das erzählt hat, aber da kommen wir gleich zu. So, und in diesem Fall wird hier ein kurzer Austausch von diesem Telefongespräch zitiert. Und da geht es halt eben darum, dass die angeblich 2016 gesprochen haben sollen. Das ist so die Zeit, es war so kurz vor der Veröffentlichung von dem Model 3, also vor der Präsentation vom Model 3. Das ist ja das, was letzten Endes den Umschwung bei Tesla geschafft hat. Vorher waren die ja finanziell relativ schlecht dabei und haben dann also jetzt dann da ganz gut die Kurve mit dem Model 3 bekommen. Und damals war das aber ja so, dass zeitweise darüber spekuliert wurde, also wie gesagt 2016, ob Tesla nicht von irgendjemandem gekauft wird und letzten Endes dann dadurch dann da die Finanzierung gesichert wird. So, also ne, der Kontext, der passt einigermaßen. So, und dann steht halt eben hier, dass Cook ihm das angeboten hat, Tesla zu kaufen. Und Musk soll gesagt haben, dass er interessiert ist. Er sagte aber, but one condition, I'm CEO. So, dann sure, says Cook, when Apple bought Beats in 2014, it kept the founders, Jimmy Iovine and Dr. Dre. No, Musk says, Apple CEO. Und dann sagt Cook nur, fuck you, und hängt auf. So steht das auch wortwörtlich hier, nur ausgepiept. Und schon ein bisschen lustig, weil etwas radikal von beiden Seiten, aber eigentlich wäre das ein typischer Musk, ja, dass der halt eben sagt, also ne, hier mache ich, ja, ich verkaufe dir Tesla, er wollte ja selber wohl damals verkaufen, aber ich möchte Apple CEO werden. Das ist ja das, was er quasi dann da vorher gesagt hat. Und Tim Cook das halt eben wohl nicht verstanden haben soll und dann halt eben gesagt hat, ja klar, wir behalten dich und du kannst natürlich CEO von Tesla bleiben. Und er sagt dann, nee, ey, von Apple. Und dann Cook halt eben dann nur entrüstet aufhängt. Das hätte jetzt nach meinem Sprechen eher zu Steve Jobs gepasst.
Ja, genau.
Das wäre so ein klassischer Jobs gewesen. Aber für Cook ist das so ein bisschen, ich weiß nicht. Also hätte der sich wirklich zu einem BPU herabgelassen? Ich weiß es nicht. Ne? Keine Ahnung. So, auf jeden Fall fand ich das ein Spunzler wert. Deswegen habe ich es hier mal einmal reingepackt. Und dann zwei Meldungen weiter heißt es dann so, Elon Musk hat ausdrücklich widersprochen. Hat er dann tatsächlich auf Twitter selber dazu Stellung genommen, dass da irgendwie dieser Medienbericht irgendwo, dass ich ihn gelesen hatte und hat dann halt eben klargestellt nochmal, was er sowieso schon vorher gesagt hatte. Er wollte mit Cook sprechen, ist dann aber überhaupt nicht in einen Austausch mit Cook gekommen. Also er hat sich dann irgendwie über das Management an Apple gewandt und Cook hat wohl abgelehnt. Also man hat überhaupt nicht miteinander gesprochen. Und er betont sogar noch selber ganz klar und eindeutig, dass er und Cook niemals weder gesprochen noch geschrieben haben. So, das ist natürlich eindeutig. Und das kann also eigentlich nicht sein, dieses Gespräch. Auch wenn das irgendwie so ein bisschen passen würde.
Ist eine nette Idee, aber mehr auch nicht, glaube ich.
Genau. Vor allen Dingen passt das halt eben auch zu der Aussage von Musk vorher. Er hatte ja immer gesagt, er hat versucht, mit Cook zu sprechen und Cook hat nicht mit ihm gesprochen. Also das hat er hier nochmal wiederholt. Und Cook hat ja auch schon in einer Stellungnahme irgendwo mal gesagt, dass sie halt eben nie gesprochen hätten, dass das nie zur Diskussion war. Und das würde sich ja dann hier wirklich dann bestätigen. Nichtsdestotrotz lustig, dass man dann wahrscheinlich aus Publicity-Gründen für dieses Buch dann da diese zweite Hand Aussage dann aufnimmt, ne? Und das dann auch noch ihnen in den Mund legt, indem man das quasi so nachspielt. Finde ich schon ein bisschen was irritierend und genau deswegen dachte ich mir dann auch im Nachhinein, vielleicht gut, dass du es nicht gekauft hast. Wenn das nämlich das Einzige ist, was da drin steht, was interessant ist, dann lohnt sich das eigentlich nicht. Vielleicht warte ich dann lieber auf Walters Buch.
Wenn du schon solche Mittel einsetzen musst, um dein Buch zu verkaufen, das ist schlecht.
Ja, richtig. Vor allen Dingen, wenn das alles ist. Na gut, so. So viel dazu. Genug zu Elon und Tim. Kommen wir noch zu einer kleinen Anekdote von, jetzt werde ich den Namen bestimmt auch wieder total schlecht sagen, Jill oder Jills? Wie mag das heißen? Jill Martin. Martin oder Martin?
Jill Martin, ja.
Jill Martin wahrscheinlich. Das ist der legendäre Beatles-Produzent. Namentlich mir zumindest ein Begriff, mehr allerdings ehrlich gesagt bisher auch nicht. Ist aber halt eben immer noch aktiv und kümmert sich auch immer noch hier so um verschiedene Beatles-Angelegenheiten. Unter anderem hatte er zum Beispiel vor einiger Zeit mal einen Special Audio Mix von Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band gemacht. Das ist ja eins der Alben von den Beatles. Und hatte das allerdings fürs Kino gemacht. Ich weiß nicht genau wofür, da sind sie jetzt nicht weiter drauf eingegangen in dem Bericht. Aber er schreibt da selber, dass er diesen Mix gemacht hat und dass dieser Mix jetzt bei Apple Music in der Special Audio Version eben jetzt zur Verfügung steht. Und er beschwert sich halt eben darüber, dass das nicht gut anzuhören sei. Also er ist da überhaupt nicht zufrieden mit und Zitat, er sagte, nicht richtig anhört. So hat er sich ausgedrückt. Also er ist damit nicht zufrieden und plane, einen neuen Mix zu machen, der nicht fürs Kino gedacht, sondern speziell dann für das Hören mit Kopfhörern gedacht ist, weil das halt eben nochmal ganz andere Charakteristik notwendig macht. Man kann sich das vorstellen im Kino, das hat er auch so grob angerissen, ist halt eben der Bass so ein ganz besonderes Thema, weil der halt eben in einem Kino super stark und intensiv sein kann und man kann da ganz anders mit arbeiten. Und deswegen ist dann diese Variante, die jetzt hier bei Apple Music läuft, was ich viel zu schwach, weil die halt eben für ein starkes Basssystem ausgelegt ist, so sagte er das. Und deswegen müsste man da eine andere Abmischung machen, damit die sich besser verhält, was Kopfhörernutzung angeht und auch von der Art und Weise, wie die Räumlichkeit erzeugt wird, wäre das halt eben dann für den großen Raum und dieses High-Quality Special-System gemacht, was man dann, ich vermute mal, über Dolby Atmos dann laufen lassen kann oder was. Und dann letzten Endes halt eben, dass da über einen aktiven Prozessor lokal im Kino auf einem Riesensystem läuft und sich ganz anders verhält mit diesen ganz vielen Lautsprechern drumherum und so, wie jetzt die zwei Kopfhörer, die du bei einem Kopfhörer, den du auf den Ohren hast, dann letzten Endes hast. Und lange Rede, kurzer Sinn. Er sagt also, er ist da nicht zufrieden mit und will da einen besseren Mix machen. Und erwähne ich jetzt hier an der Stelle deswegen, weil ich ja schon gesagt hatte, dass viele dieser Spatial Audio Mixes, die jetzt bei Apple Music derzeit da sind, meiner Meinung nach gar nicht so gut sind. Ne? Das hatte ich ja schon gesagt und das sehe ich auch weiterhin so, dass ich die nicht unbedingt gut finde. Also ich habe sehr, sehr wenig Sachen gehabt, wobei ich auch jetzt in der letzten Zeit eher aufgehört habe, Spatial Audio zu hören, weil ich hier vor allen Dingen audiophilen Kram am Testen bin, also ein bisschen was hochwertigeres Zeug und so. Und da habe ich dann halt eben auch nicht mehr diese Kopfhörer auf. Da komme ich aber später nochmal zu. Und letzten Endes ich da auch nicht so super glücklich mit bin. Also das kann ich an der Stelle nur noch betonen, dass das nicht nur meine Meinung ist, sondern dann auch von solchen Leuten wie Jill Martin dann letzten Endes sind. Und das ist jetzt so eine Meinung von einem Produzent wohlgemerkt. Ne? Das ist noch nicht mal der Künstler, noch nicht mal in Anführungsstrichen, aber halt eben jemand, der sich da technisch sehr aktiv mit beschäftigt. Ne? Also in dem Sinne eine spannende Aussage. Gut, so, noch eine Kleinigkeit über die Firma Rockley Photonics hatten wir schon mal kurz gesprochen, ne, dass das hier Apple ein großer Kunde wäre, wurde damals ja kolportiert und Rockley Photonics, nochmal zur Erinnerung, ist diese Firma, die an einer nicht-invasiven Blutzuckermessung arbeitet, wo es ja die Gerüchte gibt, dass das in die Apple Watch kommen soll, ne, das ist der Hintergrund. Und deswegen erwähne ich sie auch hier mal einmal kurz. Und zwar hat Rockley Photonics jetzt diese Lösung präsentiert. Präsentiert im Sinne von, dass das jetzt als Technologie lizenztechnisch zur Verfügung steht und dass es auch eine Testplattform gibt, mit der sie das jetzt praktisch testen wollen und das Ganze dann in Zukunft dann zum Einsatz in Produkten zur Verfügung steht. Interessanterweise, diese Testplattform, von der sie da so ein, ich weiß nicht, vielleicht gemocktes Bild, ich bin mir nicht ganz sicher, in dem Artikel, in der Presseerklärung dann auch drin haben, diese Testplattform, die sieht quasi aus wie eine Kunststoffbox, eine weiße Kunststoffbox mit einem Apple Watch Sports Band dran. Da musste ich sehr grinsen, als ich das sah, weil entweder das ist einfach nur eine dumm versteckte Apple Watch gewesen oder es ist halt eben einfach ein Apple Watch Band, weil die mittlerweile so gut verfügbar sind, dass sie das und weil man so halt eben ja quasi mit einem Schlitz ran und abstecken kann, dass sie sich das da irgendwie gebastelt haben. Beides wäre lustig. Ja, gut. So, noch eine Sache, interessant für die Leute, die irgendwie mit den iPhones gerne schon mal ein Ründchen spielen, fand ich interessant, den Use Case mal zu sehen, was den MagSafe Connector angeht. Und zwar Otterbox hat einen Game Controller vorgestellt, wo ein MagSafe Connector oben drauf ist, wo man das iPhone dann drauf klipsen kann. Das ist natürlich eine hübsche Idee, dachte ich mir, als ich das gesehen habe. Und auch wenn ich jetzt weniger in dieser Konstellation spiele, also jetzt Controller und iPhone, ich habe zwar so einen Controller, aber wenn, dann hätte ich den jetzt eher am Fernseher mit dem Apple TV verwendet. Aber wer das so benutzen möchte, ist natürlich eine ganz lustige Idee, das iPhone dann via MagSafe oben auf den Controller drauf zu patchen, sodass man die Hände frei hat für den Controller. Ne? Dann hat man es immerhin vor der Nase.
Also, das ist auf jeden Fall praktisch, ja. Das genau. Ist auch eine gute Anwendung für MagSafe.
Genau, richtig. Ja, auch mal ein bisschen out of the box gedacht. Das finde ich schön.
Ja, definitiv.
Mhm, genau. Ja, über Facebook möchte ich mich gar nicht so aufregen diese Woche, aber gleich zum nächsten Thema. Und als ich diese Zahl sah, dachte ich mir, das muss ich mal einmal kurz erwähnen. Und zwar Facebook vermeldet Rekordumsatz bei der Werbung. Die haben jetzt Quartalspressekonferenz gehabt, ne? Sie haben für das vergangene Quartal 28,6 Milliarden Dollar Umsatz mit Werbung verzeichnet. Und das sind 56% mehr als im Vorjahr. Also year over year für das Quartal. Ne? So ist es. Ne? So, das heißt also, sie haben 56% mehr Umsatz gemacht als im Vergleichsquartal im Jahr davor. Und das in einer Zeit, wo sie laut und kräftig über ATT und das Ganze drumherum gejammert haben und gesagt haben, unser Geschäft geht kaputt, es wird uns so schlecht gehen. Ja, das muss man dann immer noch mal auspacken und laut sagen, wenn
es
was
Beispiel, dass es nicht so ist.
Ja, aber die 56% war das jetzt bezogen auf die iOS-Plattform oder? Weil ich glaube, also ich habe zumindest gelesen, dass die Anzeigenumsätze geschiftet sind von iOS zu Android. Also die haben mehr und es gibt halt mehr Android-Geräte, deswegen glaube ich schon, dass die wahrscheinlich wirklich mehr Umsatz gemacht haben. Weil die von iOS weggegangen sind.
Also die 56%, das ist Gesamtumsatz, Werbung. Okay. Das ist einfach nur das, was sie in der Quartalspressekonferenz dann kommuniziert haben. Wir hatten aber ja vorher auch schon mal darüber gesprochen, dass es wohl ein bisschen was ein Shift von iOS weg Richtung Android gegeben hat. Aber das waren einstellige Prozentwerte, kleine einstellige Prozentwerte Shift, die es da, wenn ich mich richtig erinnere, gegeben hatte. Haben sie jetzt hier in dem Kontext nichts zugesagt. Kann natürlich sein, dass das so ist. Von Facebook direkt haben wir da ja sowieso irgendwie keine Verhältnisse gehört in der letzten Zeit. Werden sie dann wahrscheinlich auch nur tun, wenn es wirklich gigantische Summen wären. Und das scheint wohl nicht der Fall zu sein. Ja, aber wie gesagt, ne, also im Allgemeinen scheint der Werbeumsatz bei Facebook ganz gut zu laufen. Da ist nichts zu sehen von, da bricht uns was weg oder sowas. Ne? Das ist einfach nur das, worauf ich hinaus möchte. Und klar, dass sich da ein bisschen was bewegt. Ne? Also einen einstelligen Prozentwert, den hätte ich jetzt so oder so erwartet, wenn du mich fragst. Also ja, irgendwas, halt, irgendwas Niedriges.
Dass das eh alles völlig übertrieben war, was Facebook da gemacht hat. Mhm. An Theater, das war ja auch klar.
Ja, richtig. Genau. Ja, gut. So, dann noch eine ganz kleine Technikgeschichte. Und zwar Intel EVP and GM of Intel Client Computing Group, Gregory Bryant, heute haben wir viele tolle Namen, hat, also ein Intel-Mitarbeiter aus dem Upper Management, hat auf Twitter mehrere Fotos gepostet, wo es um irgendetwas ganz anderes ging. Und bei einem Bild sind im Hintergrund Specs zu sehen. Das sieht aus irgendwie wie so ein Specs-Poster, was so im Gang hängt, wo sie einfach dran vorbeilaufen. Und interessanterweise hat sich das dann mal jemand ein bisschen genauer angeschaut und dann halt eben gemerkt, das sieht so aus, als wären das die Specs für Thunderbolt 5. Also im Prinzip für die nächste Generation Thunderbolt. Da musste ich erst ein bisschen stutzen und hatte gedacht, haben die nicht die Entwicklung eingestellt? War das nicht irgendwie, dass sie da gar nichts mehr gemacht haben? Deswegen haben sie doch Thunderbolt 4 ins USB-Konsortium rübergeschoben, oder? Also das war das nicht der Grund?
Vielleicht haben sie das schon ausgearbeitet und dort geben es mit ab oder so.
Ja. Keine Ahnung. Also ich war nur ein bisschen irritiert. Schon interessant zu sehen, dass da überhaupt irgendwelche Thunderbolt-Specs an der Wand hängen. Und dann, jetzt kommt dann auch noch dazu, wurde dieses Foto auch noch gelöscht, nachdem sie das spitz gekriegt haben. Das heißt also, da scheint dann auch noch irgendwas dran gewesen zu sein. Vielleicht sind sie tatsächlich noch an Thunderbolt 5 am Arbeiten. Keine Ahnung. Oder vielleicht haben sie es wieder ausgegraben oder irgendwas. Keine Ahnung. Das müsste man jetzt dann natürlich abwarten. Ja, um kurz mal einmal zu erwähnen, was man da gesehen hat, das ist auch nicht viel zu sagen. Die Datenrate scheint verdoppelt zu werden. Das ist gar nicht so unüblich. Die verdoppeln meistens die Datenrate. In dem Sinne würde das also jetzt 80 Gigabit die Sekunde erreichen. Und es wird davon gesprochen, dass sie dort ein neues Codierungsschema verwenden sollen. Vorher ist es NRZ gewesen, Non-Return to Zero. Das ist ein klassisches, einfaches Codierungsschema, was wohl bekannt ist für Leute, die Codierungstechnik kennen. Und jetzt benutzen sie etwas ausgefuchsteres Pulsamplitudenmodulation, PAM. Das bedeutet, dass man quasi auf ich möchte es gar nicht erklären, aber letzten Endes eine komplexere Art und Weise zu kodieren, damit kriegt man dann mehr Informationen auf den Leiter. Das haben sie bisher überhaupt nicht gemacht, warum auch immer. Das scheint jetzt auch einer der neuen Ansätze dann zu sein, um da mehr Daten übertragen zu können. Gut, also letzten Endes wäre das eher eine Evolution, keine Revolution, jetzt für so ein System wie Thunderbolt, ne, dass sie halt eben die Datenrate verdoppeln.
Das haben sie ja immer gemacht.
Machen sie halt eben immer. Ne? Genau. Das ist halt eben einfach der nächste Schritt.
Von 10 auf 20, von 20 auf 40 und jetzt kommen halt von 40 auf 80. Also das ist ja schon normal eigentlich.
Ja, richtig. Genau. Ja, aber interessant zu sehen, dass sie das da überhaupt so hängen hatten, dass es da scheinbar vielleicht doch noch weiter.
Da bin ich auch mal gespannt, so, was das heißt. Also eigentlich haben sie es abgegeben. Mal gucken.
Genau, so hatte ich es zumindest verstanden. Aber vielleicht müsste man das nochmal nachlesen. Vielleicht war das ja auch nur Thunderbolt 4, was sie abgegeben haben.
Das kann natürlich sein, ja.
Und das nennen sie jetzt USB 4 und dann Thunderbolt 5 kommt dann wieder ganz offiziell von Intel. Aber sie haben ja auch zum Beispiel diesen Lizenzkram für die Chips aufgegeben oder zumindest, nicht aufgegeben, zurückgefahren. Ne? Damals musste man ja einen Intel-Prozessor mitkaufen, wenn man die Thunderbolt-Chips von denen haben wollte. Und das hat ja Apple auch gar nicht gefallen. Aus Gründen, die wir nachvollziehen können, sehr gut. Und letzten Endes haben sie da ja dann irgendwie das jetzt aufgeweicht. Das war ja der Grund, warum Thunderbolt in der letzten Zeit so schlecht lief, in Anführungsstrichen, weil halt eben die Lizenzgebühren und die Voraussetzungen so blöd waren. Ne? Falls es euch noch nicht aufgefallen ist, dass kein Anbieter Mobile Phones mit Thunderbolt hat. Ne? Also jetzt von Apple mit dem M1 abgesehen, wo das jetzt drin ist das erste Mal. Ne? Aber das ist ja jetzt nach der Freigabe von Intel bezüglich dieser Prozessorabhängigkeit. Das ist der Grund, ne? Weil es gibt ja keine Systeme, wo keine mobilen Systeme, die alle auf ARM-Prozessoren aufbauen. Ich wüsste jetzt zumindest gerade keins, was irgendwie aktiv in Verwendung wäre, wo Intel-Prozessoren drin sind. Und das bedeutet natürlich auch, dass dann quasi keins dieser Geräte dann Thunderbolt haben konnte in der Vergangenheit. Das ist schon sehr einschränkend gewesen, diese Voraussetzung damals. Na gut, so, also Thunderbolt 5, mal gucken, ob und wann das kommt. Ist jetzt nicht so, dass ich gerade irgendwie Drang danach verspüre, nochmal doppelt so viel Datenrate zu haben für den Moment, muss ich dann gleich noch dazu sagen, ne? Weil bald kommt irgendwie die nächste Generation Displays um die Ecke und dann braucht man es dann doch plötzlich wieder, weil man einfach nicht genügend Bits über die Leitung bekommt, aber ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, oh, endlich 80 Gigabit die Sekunde, da war aber auch Zeit. Ne? So, für den Moment, glaube ich, ganz okay, so wie es ist. Aber ja, gut. Ja, so, und jetzt sind wir auch schon durch. Es kommt nur noch ein kleiner Rausschmeißer. Und da habe ich mir natürlich noch die beste Meldung von den sonstigen für aufgespart. Und zwar der Datenschutzbeauftragte in Bremen hat allen dortigen Behörden untersagt, weiter Faxgeräte zu verwenden. So, jetzt denkst du dir dann, okay, was mag ihm da eingefallen sein, dass Faxgeräte plötzlich böse sind? Ja, so, in der Stellungnahme dazu ist dann zu lesen, die Faxgeräte seien ihm zu digital. Zitat von ihm. Ja, zu digital. Faxe würden zunehmend am Ende der Leitung in E-Mail umgewandelt und seien somit unverschlüsselt. Ja, das wäre nicht vertretbar und deswegen könne er das nicht mehr akzeptieren. Andere Bundesländer haben übrigens noch kein Verbot verhängt. Ne? Bremen ist ja zwar ein Stadtstaat, aber damit quasi auch ja ein eigenständiges Bundesland. Die Diskussionen mit den anderen Bundesländern liefen allerdings bereits, um eine übergreifende Regelung umzusetzen. Ich würde mich nicht wundern, wenn die deutschlandweit die Faxe komplett verbieten, einfach weil sie sagen, das ist uns zu digital. Das ist uns die beste Argumentation überhaupt, oder?
Das ist, ja gut, ich finde, das sagt alles über die Situation in unseren Ämtern, oder? Ja, also genau. Ich finde, das fasst das ganz gut eigentlich zusammen.
Ja, es ist schon lustig, dass so ein, um mal ein kleines bisschen ernst zu werden an der Stelle, schon faszinierend, dass jemand, der sich mit dem Thema beschäftigt, so von Verschlüsseln und sowas so scheinbar nicht viel Verständnis zu haben scheint.
Hm? Der Datenschutzbeauftragte ist ja auch keiner, der Informatik studiert hat.
Oder? Ja, aber er sollte schon Verständnis zu Digitalthemen haben.
Ja, das ist aber meist nicht so. Irgendwer wird er ernannt und der ist jetzt der Datenschutzbeauftragte und der ist, weil der ist der Herr, der wenigstens mal zwei Apps auf dem iPhone installiert hat, also das ist der Crack.
Ja,
der, genau. Und dann kommt natürlich auch sowas dabei rum, das ist halt nun mal so.
Ja, aber nur um das nochmal klarzustellen, für die Leute, die sich da nicht mit beschäftigt haben, Fax ist ja auch mittlerweile eine Anno-Dazumal-Technologie, wir sprechen hier davon, dass in der Art und Weise, wie die alten analogen Modems gearbeitet haben, ein Fax ist nämlich nichts weiter wie ein 9600 oder 14400 Baud Modem, also Bit pro Sekunde. Und die machen auch denselben Handshake, wenn man das hört. Ne? Das ist dieses Di-Di-Di. Und das ist genau das, wie die Modems das damals auch gemacht haben. Das ist also genau diese Technologie. Da wird also über eine analoge Leitung eine Verbindung aufgebaut und dann wird dann mit diesem Protokoll, was mir jetzt nicht mehr in den Kopf kommen möchte, aber mit einem dieser klassischen Protokolle halt eben einfach unverschlüsselt das digitalisierte Fax, also diese digitalisierte Seite, die man vorher eingescannt hat, dann übertragen über diese analoge Leitung. Da ist kein Krypto drauf oder irgendeine Sicherheit drauf. Das Einzige, was irgendwie da naja gut, also man hat damals immer gesagt, Faxe sind sicher, ich habe gerade Airquotes gemacht, weil einigermaßen zuverlässig der Absender klar ist. Aber das ist auch alles schon sehr flaky, weil man kann natürlich auch einfach die Absendernummer faken und solche Geschichten, das machen die Spammer ja auch alle. Also irgendwie hat sich das damals so etabliert, dass Behörden halt eben Faxe akzeptiert haben, aber E-Mails nicht, weil das eine sei fälschungssicher und das andere nicht. Das hat aber nie Sinn gemacht. Ne? So, weil jeder kann Faxe schicken, jeder kann den Absender, die Absendernummer von einem Fax faken. Und letzten Endes ist das also überhaupt nicht sicher. Und das ist auch nicht verschlüsselt. Im Gegenteil. Ne? Das ist einfach komplett offen und unverschlüsselt.
Wie gesagt, das weiß jemand nicht. So. Und das ist ja das Problem. Und wie gesagt, ich finde genau das fasst ja die Problematik eigentlich im Amt zusammen. Und es ist eigentlich eher erschreckend, dass Leute mit so wenig Ahnung an solche Positionen kommen, denn da kann man ja auch mal viel kaputt machen. Ne? Ja. Und das ist schon traurig.
Was ich viel erschreckender finde, ist, dass die überhaupt noch Faxgeräte haben.
Ja, das wollte ich auch eigentlich gerade
zum
Abschluss sagen. Genau. Also
das ist ja wirklich schon also gar nicht mehr wahr.
Genau. Im Prinzip hat es vielleicht sogar noch was Gutes. Stell dir mal vor, die würden jetzt deutschlandweit die Faxnutzung untersagen, weil das zu digital ist. Wir wären endlich das Fax los.
Ja gut, dann müssen da wieder Briefe geschrieben werden. Ne?
Ja genau, das ist dann der Umkehrschluss natürlich. Denn E-Mails sind ja auch unverschlüsselt, deswegen können sie die ja genauso verbieten, sondern als nächstes. Ne? Schritt 1, Faxe verbieten. Schritt 2, E-Mails verbieten.
Aber scheinbar
Schritt 3, in Zukunft alles wieder nur noch per Post.
Ja, aber scheinbar wissen sie dann, dass man beim Brief auch einfach alles draufschreiben kann.
Verdammt.
Ja.
Sascha, pst. Nicht laut sagen.
Sowas Blödes. Da gibt es so eine komische Funktion beim digitalen Personalausweis, womit man sich identifizieren kann. Aber ich wollte es nur mal erwähnen.
Du meinst dieses Ding, was keiner benutzt?
Ja doch, ich benutze das, um meine Steuer abzugeben. Das funktioniert großartig. Bin ich mir sehr zufrieden mit.
Hast du so ein Lesegerät dafür?
Das kannst du mit dem iPhone, mit der total schlechten
Personalausweis-App. Okay.
Funktioniert das funktioniert auch relativ gut. Und ich habe mich immer gefragt, ja, warum benutzt man das nicht öfters, wie zum Beispiel jetzt wie heißt sie denn, Europass, Euro-Kofpass, ihr wisst, was ich meine, Kofpass-App. Na, um das zum Beispiel das Impfzertifikat zu verifizieren und sowas. Könnte man ja alles machen, alles kein Problem, aber nee, das wäre auch zu einfach. Darf man immer nicht vergessen, das wäre ja dann viel zu einfach und zu leicht. Und stell dir mal vor, da kommen die hinterher noch ins Arbeiten am Amt. So geht das ja nicht.
Ja.
Haben die aber 500 E-Mails am Tag, dann haben die zu.
Ja. Ja, gut. Wo du mich gerade drauf bringst, Impfpass ist ein sehr guter Stichpunkt. Das muss ich gerade noch erzählen. Ihr seid beide, glaube ich, jetzt zweimal geimpft, oder?
Ja.
Ja. Also ich bin jetzt auch gerade das zweite Mal geimpft worden und zwar genau in der Zeit, wo hier alles abgesoffen ist, ist dann zum Glück hier ein mobiles Impfzentrum unterwegs gewesen, wo sie auch sehr unbürokratisch einfach alles verimpft haben. Eigentlich wäre das bei mir komplizierter gewesen, das ist eine lange Geschichte, wir sind da etwas weiter weg gewesen für die erste Impfung, weil die Vermutung war, dass es hier in Rheinland-Pfalz noch sehr lange dauern wird, sind wir in Hessen gewesen hätten dann eigentlich auch wieder da runterfahren wollen, konnten das aber dann nicht, weil halt eben hier alles kaputt war und dann haben wir dann die Gelegenheit genutzt, diese unbürokratische, ja wir impfen euch, egal wo ihr gewesen seid, gemacht worden ist. Das war natürlich aus der Not geboren, weil hier waren halt eben auch viele Leute, die beim Arzt oder bei der Firma sich haben impfen lassen und wo dann alles jetzt abgesoffen ist gerade. Also in dem Sinne mussten die ja jetzt geimpft werden, gerade Zweitimpfungen. Und in dem Sinne sind wir da also dann auch relativ schnell aufgeschlagen, haben dann dort auch hier dann mit unserem Impfpass unsere erste Impfung nachgewiesen, haben dann in diesem Fall halt eben jetzt den BioNTech-Impfstoff dann auch entsprechend für die Zweitimpfung bekommen, haben das auch verabreicht bekommen Und sind dann damit jetzt quasi zweimal geimpft, mussten jetzt unsere 14 Tage noch abwarten, haben das jetzt gerade durch. Ne? Das ist soweit so gut. Und jetzt kommt aber dann dieses Thema digitaler Impfnachweis. Ne? So, das kam dann im Anschluss per Mail, kam ein Impfnachweis an meine Frau und ich. Wir beide hatten das gemacht. Und ich guckte mir diesen digitalen Ausweis an und war erst so ein bisschen irritiert, weil dass irgendwie, wenn man den in die beiden Apps, die es gibt, das eine ist ja die normale Corona-App und das andere ist noch extra mal so eine Impfausweis-App, die es dann nochmal vom RKI gibt. Und in beide hatte ich dieses Zertifikat reingeladen, was man dann irgendwie so scannen kann. Und dann sagten mir die jeweils Impfung nicht vollständig. Und zwar beide, nur irgendwie jeweils anders komisch ausgedrückt. Und dann musste ich dann erstmal irritiert gucken und da stand halt eben einfach immer nur Impfzertifikat. So, und dann muss man aber ganz, 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 ganz genau hingucken, um dann zu lernen, dass das Zertifikat für die Impfung ist, für die einzelne Impfung. Dass ich also zwei Zertifikate brauche, um vollständigen Impfschutz beweisen zu können und nicht nur einzelne Impfungen. Und davon halt eben zwei, um dann als vollständig geimpft zu gelten. Ja, und jetzt habe ich ja nur ein Zertifikat gekriegt von der zweiten Impfung. Von der ersten Impfung habe ich kein Zertifikat gekriegt. Ich hätte also jetzt wahrscheinlich noch diesen Schritt machen müssen, der jetzt dem Hörensagen nach gar nicht mehr geht, dass man in der Apotheke dann sich das hätte ausstellen können. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie das überhaupt weitergehen könnte. Aber
da kann ich gleich was zu sagen.
Okay, da ist aber jetzt noch ein lustiger kleiner Fehler drin, und zwar die Zweitimpfung, die wir jetzt vor Ort bekommen haben, die ist als Erstimpfung verzeichnet. Das heißt also, wenn wir jetzt noch ein korrektes Zertifikat von der Erstimpfung bekämen, dann hätten wir zwei Erstimpfungen. Und ich wette jetzt schon mit euch, dass das nicht funktionieren wird, dass wir dann einen vollständigen Impfschutz automatisch angezeigt bekommen, weil die Apps es natürlich garantiert fest erwarten, dass man ein Erst- und ein Zweitimpfungszertifikat haben muss. Das steht nämlich auf dem Zertifikaten sogar drauf, dass das ein
Das habe ich mich aber gefragt. Das fand ich komisch, weil ich habe nur das zweite bei mir eingescannt und das war überhaupt gar kein Problem. Da hat der Rick gesagt, ja, passt. Ich habe nur das zweite gescannt, das erste habe ich nicht. Also ich habe das, aber ich habe es nicht gescannt.
Da bin ich mir ziemlich sicher, dass du genau dieselbe Situation hast wie ich. Das ist total fehlleitend. Du musst dreimal hingucken, um zu realisieren, dass das nicht vollständiger Impfschutz sagt. Das sagt nur, du bist geimpft. Und das ist aber halt eben genau das, was...
Hier steht Impfzertifikat vollständig ab 13. August.
Was? Steht echt vollständig? Genau
vollständig, das kommt bei mir 13. August. Das ist halt noch nicht abgelaufen, die Zeit. Ne? Ich muss noch was warten, aber...
Ja, okay. Interessant. Dann ist das vielleicht nur der Fakt, dass das bei mir als Erstimpfung verzeichnet ist. Das ist genau das, was ich meinte. Das steht auch drauf, ne? Impfung 1 von 2. Aber ich habe jetzt die zweite Impfung gekriegt, also das ist wahrscheinlich... Okay, na gut, dann vielleicht sollte ich das mal ansprechen, denn ich hatte quasi schon die Finger an der Tastatur, um dann irgendwie dann da jetzt mal dem Support des Landes Rheinland-Pfalz zu schreiben und dann mal freundlich zu fragen, wie ich denn jetzt bitte mein Zertifikat bekomme.
Ja, genau, mal die Hotline fragen. Ja, also aktueller Stand in der Apotheke, die hatten ja am Anfang, gab es ja keine Software, womit die diesen digitalen Impfpass ausstellen konnten. Dann war wohl eine Software da. Da gab es aber Sicherheitsprobleme. Dann haben sie wohl ein Update gemacht. Das Update ist wohl auch okay, aber die Softwareanbieter von den Apotheken kommen nicht nach. Die müssen jetzt auch noch ein Update erstellen, damit die einzelnen Apotheken die neue Software auch nutzen können. Geil. Weil ich war auch letzte Woche in der Apotheke und war nicht machbar. Echt? Also ich musste auch nächste Woche nochmal hin.
Digitalisierung. Ja, also ich muss sagen, wo ich meine erste und zweite Impfung gekriegt habe, bei der ersten gab es ja das Zertifikat noch nicht und jetzt bei der zweiten meinten die direkt nach dem Peak so, ja, sie brauchen ja noch das Zertifikat, ne, ja, und dann haben wir unseren Impfpass zurückgekriegt, beides mit den Zertifikaten mit beiden, direkt eingescannt im Wartezimmer und dann stand da die ganze Zeit bei mir nicht valide, ne, invalid. Da habe ich immer gedacht, hey, ich habe natürlich nicht die Meldung gelesen, ist ja logisch, habe die mir nur weggeklickt und nochmal probiert, ne? Und am dritten Mal habe ich gedacht, okay, lese mal, was da steht, und dann stand da halt voll erst nach 14 Tagen. Ne? Dann geht die erst und dann muss ich halt jetzt noch drauf warten. Aber sonst hat das eigentlich ganz gut bei mir geklappt, Gott sei Dank.
Mhm. Ja, na gut, immerhin mal auch ein positiver Bericht. Sehr gut.
Einer. Aber das liegt ja mehr am Arzt, nicht an den Apps.
Ja, gut, also klar, dass das jetzt
also bei mir, dass das positiv ist, lag am Arzt, das meine ich.
Ja, lustigerweise, um das gerade noch anzuhängen, wir hatten also ja hier dann ein bisschen was hin und her. Wir hatten uns hier dann für das Land Rheinland-Pfalz registriert und hatten dann 3 Tage, nachdem wir uns in Hessen hatten impfen lassen, dann hier die Zusage bekommen für eine Woche später und haben uns dann sehr geärgert, weil wir nämlich nicht einen Termin absagen durften. Wir durften die nur im Paar absagen. Das heißt also, sie erlauben das nicht, dass man sagt, ich möchte einen Termin wahrnehmen und den anderen nicht. So, und deswegen habe ich dann hier für in Rheinland-Pfalz beide Termine absagen müssen. Ich wollte jetzt ja nicht irgendwie eine Dosis kaputt gehen lassen, weil sie die für mich schon aufziehen vor Ort, ne, und dann die letzten Endes nicht abhole. Und habe halt eben dann vorgehabt, nach Hessen zu fahren. Und dann kam dann das, was ich eben erzählt hatte, ne, dass halt eben bei uns dann die Katastrophe war. Und dann gab es halt eben dann dadurch die Probleme und dadurch dann dieses Angebot, das zu machen. Und dann hatte ich dann schon so ein kleines bisschen geunkt zu meiner Frau. Das bestätigt sich dann an der Stelle auch, dass das jetzt bestimmt eine Erstimpfung gewesen ist, als sie uns da aufgenommen haben. Und genauso ist es gewesen. Im Anschluss haben wir nicht nur das Impfzertifikat 1 von 2 bekommen, sondern auch die Einladung zum 2. Termin. Und den kriegen wir jetzt nicht storniert, weil man kann die ja nur ein paar stornieren und das erste haben wir wahrgenommen. Nein. Ja, wir müssen das jetzt wahrnehmen, weil das ja unsere Zweitimpfung ist. Ja. Wahrscheinlich werden wir das dann auch verfallen lassen müssen. Kann man ja gar nicht anders machen. Zumindest weiß ich jetzt nicht, wie es gehen soll. Oh, falls noch jemand einen Tipp hat. Ja,
schon schreibt irgendwie mir mal banal kurz. Alles.
Ja, genau. Total konfus. Gut, ja, mit konfusem enden wir dann auch die Folge. Ja, in diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Dieses Mal haben wir irgendwie so ein bisschen Kram aufgeholt. Ich glaube, nächstes Mal wird wieder ein kleines bisschen entspannter. War einfach viel, viel Material, was ich jetzt gesammelt hatte und ja, irgendwie nicht so riesengroßes, aber ja, manchmal läuft das so. In dem Sinne, haben wir noch irgendwas zu sagen? Nee, ne? Also wir sagen einfach vielen Dank fürs Zuhören und würden uns natürlich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Und in diesem Sinne sage ich dann schon mal auf Wiedersehen.
Ja, bis nächste Woche. Tschüss zusammen.
Ja, bis nächste Woche. Ich hoffe, ihr seid bis zum Ende dabei gewesen. Ansonsten bis zum nächsten Mal.
Ciao.